Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Reto Spring und dem Marc Steiner. Lustige Geschichte, wie wir zu dritten heute zusammengekommen sind. Zum ersten Mal im Video-Setup. Bevor ich die Geschichte erzähle, noch ein paar administrative Sachen. Und zwar, Online-Kurs startet wieder am 16. Januar. Ihr dürft euch heute schon auf die Warteliste eintragen, damit ihr euch ab 1. Januar könnt anmelden für den Kurs. Dann, wie immer, Podcast-Episode, wenn sie euch gefallen hat, bitte an zwei Freunde teilen, weil das ist einfach der einfachste Weg, wie der Finanzfabio-Podcast weiter kann wachsen, weil dann müsste ich eigentlich in no time dreimal so gross werden, da wär's doch, hä? Und nicht vergessen, auf Apple Podcast und Spotify eine Bewertung abzulassen und dort doch noch den YouTube-Kanal abonnieren, dass ihr auch seht, wie gut dass wir drei heute hier aussehen, hä? Gut, dann, ich möchte euch die Gelegenheit geben, um euch noch vorstellen. Jetzt, es gibt von beiden von euch schon eine Podcast-Episode, die sehr gut ankommt. Podcast mit dem Reto Spring ist die Episode 06 aus der dritten Staffel. Und die Episode mit dem Marc Steiner ist Episode 3, Staffel 4. Mit dem Marc und der Corinne gibt es aber auch so Episoden, wo wir das dritte auch schon etwas gemacht haben online. Einfach dort könnt ihr mal reinhören. Aber Reto, wie würdest du dich heute vorstellen?
Ja, ich bin zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu dem Flotten am Morgen früh. Ich habe einen kontroversen Post gemacht, um eingeladen werden und Ziel erreicht.
Das ist schon schuldig gestanden.
Genau, ich bin Finanzplanungsexperte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Ich bin Dozent für Finanzplanung, Buchautor und seit eben geraumer Zeit unterwegs in der Schweiz oder auch länderübergreifend und versuche für meine Kunden das Beste zu machen aus Sicht Kunden. Also ich arbeite unabhängig, nicht von einer Bank oder Versicherung. Und wird auch pro Stunde gezahlt. Ergo kann ich wirklich mich auf das konzentrieren, was die Kunden vorwärts bringt, dass sie ihre Wünsche und Ziele, ihre Lebensentwürfe können erfüllen.
Da machen wir genau beide gleich. Unabhängig auf die Stunde zahlt ist genau. Glaub, immer noch das fairste Modell, auch wenn noch nicht ganz perfekt, muss ich auch sagen. Weil genau. Der Kunde kann ja immer noch anzweifeln, ob wir jetzt wirklich 5 Stunden gehabt haben oder eben doch nur 4. Besser als Provisionen allemal, gell? Du bist Marathonläufer, gell?
Ja, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich täglich meine 14 Kilometer abgespult habe. Das ist einmal um den Ägerisee. Aber jetzt heute habe ich gesagt, jetzt komme ich rechtzeitig da an und mache es auch
mit dem Lauf später. Genau. Wie viele Marathon hast du gemacht das Jahr?
7. Wobei, 7? Genau. Mehr als die Hälfte davon sind im Training. Weil ich laufe gerne mal einfach mal für mich um den Zug sehen. Dann habe ich auch schon wieder
einen gemacht. Offiziell habe ich etwa 2 Zelte auf LinkedIn
genau,
das Jahr.
Genau. Ja. Okay. Ja, aber ich habe einen Ultra gemacht, jetzt sind es dann 70 gewesen. Also,
und meine Fresse.
Genau.
Okay, cool. Marc? Erster unabhängiger Bitcoin-Berater gemäß Feedback von der Schweiz.
Richtig, ja. Kann man so sagen. Also geil, schlussendlich habe ich eine Investment Academy. Hat sich ein weiterentwickelt über die Monate, Jahre und so weiter, korrekt. Ja.
Okay. Du musst vielleicht das Mikrofon ein bisschen da überziehen, gell?
Jawohl, mache ich doch.
Sonst noch etwas zum dich vorstellen?
Ja, also schlussendlich, ich bin auch noch Dozent an der HWZ, aber. Im CS Digital Finance geht es auch um das Thema Bitcoin Blockchain. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heisst Bitcoin verwahren und vererben. Wie der Reto auch unabhängig unterwegs. Mir geht es auch darum, den Leuten natürlich die Welt von Bitcoin, von der Kryptowährungen näher zu bringen. Ich habe sehr unterschiedliche Kunden. Die einen die stehen auf der grünen Wiese oder, und sagen, ich würde gerne mein Portfolio zum Beispiel diversifizieren. Oder? Und die anderen die kommen, weil sie teilweise ein wildes Portfolio schon zusammengestellt haben. Ich habe mal einen Kunden gehabt, der hat über 95 Coins in seinem Portfolio. Ich kann nicht mal 95 Coins aufzählen. Ja. Oder? Und dann unterstütze ich die natürlich auch auf dem Weg. Oder? Aber mir geht es schlussendlich auch darum, dass die Leute verstehen, um was geht es überhaupt. Und nicht einfach blind irgendetwas kaufen, weil ein YouTuber etwas sagt. Oder? Und so ist meine Investment Academy schlussendlich entstanden. Ja.
Die huren Finanzblogger wieder, hä? was soll ich denn sagen? Dein Buch «Bitcoin vererben» ist für alle, leset das mal, es ist mega wichtig, stellt euch vor, ihr habt irgendwie 10 Bitcoin, ihr habt einen Autounfall und keiner hat Zugang zu euren Bitcoin. Ich meine, da sind momentan 150'000 Franken weg, in der besten Zeit sind es etwa 700'000 Franken gewesen, die weg sind. Tut das mal lesen. Hat er einen recht guten Namen gemacht in der Anwaltsbranche, gell? Zu dem Thema.
Ja, es ist lustig, wie das teilweise Kreise zieht, wo ich gar nicht gedacht hätte. Ja, also Leute auf mich zukommen, wo ich noch nie etwas davon gehört habe. Es geht in der jetzigen Situation, wo wir sehen, vielleicht kommen wir nachher darauf, oder mit der Börsenpleite, FTX und so weiter und so fort, wo man einfach sieht, was da für gewisse Risiken sind, wo man halt einfach im ersten Moment gar nicht daran denkt. Und das Vererben ist eines von diesen Themen, wo sehr, sehr wichtig ist, nur wenige Leute daran denken. Ja.
Mhm. Also, wie ist es zur heutigen Episode gekommen? Und zwar hast du, Reto, auf LinkedIn, wie du vorhin schon Schuldigeständnis gemacht hast, einen Post abgelassen, wo jemandem in der Community von Marc aufgefallen ist und ihm Marc geschrieben hat, hey, mach doch mal eine Diskussion mit dem Reto Spring, am liebsten moderiert vom Finanzfabio. Der versteht aber beide Seiten und zack, Wochen später, das immer. He? Genau, der LinkedIn-Post vom Reto, ich tue den schnell vorlesen. Du hast geschrieben, Reto, weshalb meine Kunden keinen Franken mit Bitcoin und Kryptos verloren haben. Gute Frage, einfache Antwort. Wir sind zusammen Chancen und Risiken systematisch, ergebnisoffen und hinsichtlich eines evidenzbasierten, transparenten und prognosefreien Ansatzes im Vermögensaufbau durchgegangen. Es resultierte der Erkenntnisgewinn, dass die Blockchain-Technologie zwar sehr spannend und zukunftsträchtig, die Anlageklasse Kryptos aber aktuell noch zu spekulativ, riskant und volatil sei. Somit wurde nicht investiert. Auf eigenes Risiko können Sie das gerne tun, aber das ist wie Lotto spielen. Wer ein Los kauft, hat schon verloren, war meine Antwort. Bis dato hat keiner meiner Kunden investiert und bisher hat sich keiner beschwert. Genau, also du hast gesagt, bis jetzt hat noch keiner Geld verloren mit Kryptos, hä? Im Umkehrschluss hat er noch kein Geld verdient damit.
Kann man Geld verdienen mit Kryptos?
Das, dem gehen wir heute nachher. He?
Genau.
Genau. Ja, willst du noch etwas hinzufügen zu dem LinkedIn-Post, Reto?
Ja, also ich bin ja in dem Sinn noch nicht Finanzblogger wie ihr, profimässig, aber auf LinkedIn habe ich doch mittlerweile etwa 12'000 Follower und die sind vor allem Leute aus der Finanzszene, also Finanzplaner wie ich, eher im professionellen Bereich und weniger jetzt im Krypto-Bereich. Auch dort gibt es Profis, darum rede ich ja heute mit euch. Und ich bringe Sachen gerne auf den Punkt, manchmal ein bisschen kontrovers, um eben eine Diskussion anzustoßen oder die Leute zum Nachdenken zu bewegen. Weil Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Wir müssen uns überlegen, Absolut. Was bedeutet Geld, was bedeutet es für mich? Und weniger was, also worin soll ich investieren, sondern warum? Mir geht es also auch ein bisschen um die philosophischen Fragen dahinter. Und ich glaube, der Marc hat ja das auch schon gesagt, was ist Geld und was ist Kryptowährung? Und versuche zu verstehen, um was es geht. Und ich denke, nur schon mit so einem Post die Leute dazu zu bewegen, über das nachzudenken, sich mit dieser Materie auseinandersetzen, das hilft enorm. Und manchmal braucht es eben ein bisschen kontroverse Noten, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz in die Suppe und dann schmeckst du auch, dass es gut kommt.
Ja, aber mit 12'000 Followers, speziell aus der Finanzbranche, plus noch Präsident vom Finanzplanerverband, ist ja schon ein bisschen ein einseitiger Post. Und das finde ich wiederum fast ein bisschen gefährlich, dass man die Augen zumacht vor Bitcoin und Kryptowährungen.
Ja, finde ich sehr einen guten Punkt. Stimmt, ich bin seit über 10 Jahren Präsident vom Finanzplanerverband Schweiz und ich sitze in einem Vorstand von der IAF. Das ist die Interessengemeinschaft, die sich für Ausbildungsfragen im Finanzwesen beschäftigt. Und dort habe ich das Thema als ersten und einzigen bisher angestoßen, dass man Krypto, Ausbildung und Blockchain-Technologie aufnimmt in den Kanon, von was ist wichtig. Auch die grossen Ausbildungsinstitutionen, ich bin bei allen als Dozent tätig, haben bis jetzt bis dato nichts gemacht in diesem Bereich, was ich sehr befremdlich finde. Oder? Und ich habe das angestoßen, dass man das aufnimmt, weil ich finde, man muss sich damit beschäftigen. Die Welt ist nicht von Pessimisten erbaut worden. Man muss mit dieser Technologie lernen, umzugehen. Und bisher ist einfach analog mein Post in der Finanzplanung, ich sage gesamtheitlich, aus Risikoüberlegungen auch von vielen Banken und Versicherungen, weil die haben ja Haftungsgründe, die dagegen sprechen, dass sie das können schon aktiv promoten können. Darum haben sie manchmal eben wie Grossbanken auch eine neutrale Meinung. Einfach bisher ist die Meinung dort, dass man es noch nicht in Fächerkanon aufnimmt, die Ausbildung. Und darum haben wir im Finanzplanerverband auch eher eine zurückhaltende Meinung. Ich habe gerade gestern den Diplomfeier von der ZHW erfahren, dass im neuen Financial Consultant Kurs, der jetzt gestartet ist, ich bin auch morgen wieder dort ausbilden zum Thema Investment. Dort haben sie es jetzt aufgenommen. Neu gibt es dann einen Block, aber das ist ein Block, ich weiß nicht, vielleicht 3-4 Stunden. Finde ich auf 1,5 Jahre nicht wirklich viel. Oder? Also ich finde, es sollte einen prominenteren Platz bekommen. Aber man sollte neutral sein. Also man sollte nicht nur missionarisch und enthusiastisch als Bitcoin-Evangelist auftreten, sondern wirklich sachlich die ganze Thematik aufarbeiten und schauen, wo sind Chancen und Risiken. Braucht das schon der Retail-Kunde oder ist das eher etwas für Anleger, wo ich sage, schon viel Geld haben, die in dem Sinne auch können auf Private Equity gehen können, ist das auf dieser Stufe. Oder? Ja. Und das müssen wir thematisieren.
Gut, ich glaube, für die Finanzler, die sich wirklich ausbilden wollt, es gibt schon etwas, das ist der CCFE, Certified Crypto Finance Experte. Du bist dort auch als Dozent ab und zu tätig, gell? Ich habe diesen Kurs gerade im September gemacht, kann ich sehr empfehlen. Es sind 2,5 Tage, ja. 14 Referenten, 14 Module. Also geht wirklich Schlag auf Schlag. Ihr habt nach dem Kurs mehr Fragen als vorher.
das ist ein Crashkurs, oder? Kannst du sagen?
Es ist
das ist eine riesen Packung in 2 Tagen.
Es ist ein Crashkurs, aber eben, wie du vorhin gesagt hast, ja. Stand heute ist das Beste, was wir haben auf dem Markt. Ja. Mit dem Code Finanzphobie spart ihr 10%, nein, nicht 10%, 200 Franken Kursgebühren, genau. Wow. So. Anyway, aber Reto, Hand aufs Herz. Ja. Wie schätzt du dein Wissen über Bitcoin und Kryptowährung in Skala 1 bis 10?
Ja, also ich bin nicht der, der sagt, ich kann in Detail gehen, wie es technisch funktioniert, wenn du das oder jenes Wallet aufsetzen willst. Aber ich habe Bücher eben von Andreas Antonopoulos oder anderen Koryphäen gelesen und ich muss sagen, ich verstehe zumindest, was dahinter steht, wie es funktioniert, wie es entstanden ist. Ich habe ja immerhin 6 Jahre in dem Land, wo Bitcoin angeblich erfunden worden ist, gelebt. Also kann auch fließend Japanisch. Aber das soll jetzt zu dieser Sache nichts dazu beitragen. Ich habe mir einfach versucht, aufgrund von Büchern, wo ich fast jede Woche ein Fachbuch lese, eine Meinung zu bilden über Technologie, über Chancen und Risiken. Und ich muss ja für meine Kunden gerade stehen, für was ich empfehle. Weil wir sind Finanzplaner und wir sind nicht einfach Finanzprodukteverkäufer. Also ich habe Skin in the Game. Das heisst, wenn ich eine schlechte Beratung mache, dann schaue ich mit meiner eigenen Haut dran an, dafür, dass das ist. Und das ist auch das, was der Nassib Taleb sagt. Du nur Berater vertrauen, die selber Verantwortung tragen für ihre Empfehlungen. Und ich habe einfach aus diesen Überlegungen meinen Kunden gesagt, okay, wir reden ja sonst über Investment, welche Anlageklasse bringt welche Vorteile. Also sei das ein ausgeglichener Gewinn pro Jahr oder sei das regelmäßige Ausschüttungen oder steuerliche Vorteile, was auch immer. Und ich mache sie natürlich auch darauf aufmerksam, wenn ein Investment ein gewisses Klumpenrisiko könnte beinhalten oder wenn es mit höheren Schwankungen verbunden ist. Oder wenn, wie zum Beispiel im Bereich von Immobilien, du kannst nicht davon ausgehen, dass du auf die Schnelle, wenn du Geld brauchst, die Immobilie sofort loswerden kannst. Also Verkäuflichkeit, wie ist die Tradability, wie kannst du mit dem umgehen? Ist das fungibel, kannst du das an der Börse sofort abstoßen oder nicht? Und was ist eben, wenn wir einen Lockdown haben oder keine Energie mehr haben, mit was kannst du denn überhaupt noch zahlen, oder? Und all die Überlegungen fließen dann drinnen und dann kann ein Kunde für sich entscheiden, okay, ich will in diesem Bereich für so viel Spielgeld, sage ich jetzt mal, das Risiko eingehen. Und dann kann ich sagen, gut, it's on your risk. Dann bin ich da raus, ich habe mit dem nichts zu tun. Oder er sagt sich, nein, ich konzentriere mich auf die klassischen Anlagen für eben einen evidenzbasierten, also eigentlich einen wissenschaftlichen Vermögensaufbau, wo man sich nicht auf Spekulation verlässt. Mhm. Meine persönliche Meinung ist, in diesem Markt ist heute noch viel zu viel Spekulation. Und das zeigen die ganzen Auswirkungen, die wir in den letzten 12 Monaten getroffen haben, mit weiteren Pleiten oder denen, die jetzt noch kommen, dass selbst die grössten Börsen von dem nicht gefeit sind und man hinterher merkt, hey, die haben total viel Geld rausgenommen, veruntreut. Man weiss nicht, selbst bei diesen Grossbörsen, wo verschachtelt die sind, über 130 verschiedene angehängte Unternehmen. Man weiss nicht mal, wo der Hauptsitz ist von diesen Börsen. Und alle drängen jetzt in den Markt der Schweiz, weil wir gut und sicher reguliert sind als Safe Haven. Und ich denke, die Schweiz hat dort absolut eine gute Pole Position, um eine führende Rolle zu spielen. Ich komme aus dem Crypto Valley-Zug und würde mich freuen, wenn es da in dieser Richtung weitergeht. Der abtretende Finanzminister hat schon mal den roten Teppich ausgelegt, aber ich finde, jetzt muss die Finanzbranche, also ich hätte jetzt vor allem die grossen Banken, auch einen nächsten Schritt machen. Wenn es erste gibt, wie Merky Baumann, der da vorpreschen, ist gut. Aber ich würde sagen, für den Retail-Kunden, das sind ja nicht Kunden von Merky Baumann, ist es noch etwas zu früh? Das ist meine persönliche Meinung.
Okay. Nehmen wir noch dann zu etwas und habe ich dann noch eine Frage. Aber Skala von 1 bis 10, was gibst du für eine Nummer? Wie viel das?
Sorry, ich habe viel geschwätzt und deine Fragen beantwortet wie ein Politiker. Nein, ich würde sagen, ich bin bei einem 4.
Bei einem 4.
Also, wenn es 10 das Höchste ist, dann schätze ich mich persönlich bei einem 4. Und zwar genauso viel, wie es braucht, um entscheiden zu können. Ist das ein Investment, das sich lohnt? Sind die Risiken quantifizierbar, messbar? Oder sind sie unsicher? Also sprich, ich kann es nicht greifen. Und wenn ich jetzt das auf einen sehr langen Zeitraumhorizont sehe, dann kann ich sagen, ja gut, why not? Aber für den Use Case, dass ich jetzt muss kostengünstig in eine exotische Währung Geld wechseln, wo ich mir sage, okay, für das brauche ich jetzt zwingend Bitcoin, das ist der Durchschnittsschweizer braucht das nicht, oder?
Gut, an dieser Stelle vielleicht, und ich glaube, da sind sich sehr viele einig, es gibt Bitcoin und es gibt Krypto.
Ja.
Das sollte man nicht, also man nennt sie eben zu oft in einem Satz, aber man sollte es nicht mischen, habe ich das Gefühl.
Also ich würde es eher anders sagen, es sind alles Kryptowährungen, es gibt Bitcoin und der Rest.
Ja,
genau. Ich würde es eher so sagen. Ja. Also,
das ist eigentlich das, was ich gemeint habe. Aber
genau,
das Richtige ja. klarstellen. Ja. Genau. Ich habe noch eine Frage an dich, Reto, und dann wechseln wir zu Marc. Was spricht gegen Bitcoin? Jetzt Bitcoin, nicht Kryptowährungen.
Wie ich es eigentlich mit dem Post gesagt habe, es ist ein Rohstoff für mich, wo wie alle Rohstoffe sehr von der Spekulation getrieben sind. Zwar können wir sagen, wir haben den ja 21 Millionen, es ist alles, es wird nicht mehr gemeint oder fast nicht mehr, haben wir gehört. Von dem her, es ist ein rares Gut und das wollen sie immer mehr. Die Frage ist, und das habe ich jetzt in den Posts vom Marc auch rausgehört, ich habe alle gehört, dass man kann sagen, okay, das ist von Angebot und Nachfrage getrieben, der Markt, weil es ist ja ein limitiertes Gut. Wenn jetzt aber der Markt so zusammenbricht, wir haben immerhin 75% Reduktion gehabt in den letzten 12 Monaten, dann heisst das, für mich gibt es in dem Sinne momentan keinen Markt dafür das. Also die Leute brauchen es nicht, wollen es nicht oder sehen es nicht ein. Also ist die Frage, können wir da darauf vertrauen, dass der Markt in Zukunft wesentlich positiver kommt? Also viel negativer kann es ja fast nicht mehr sein, außer wir gehen auf noch weitere spekulative Einzeltitel wie Schweizer Grossbanken. Aber Spass beiseite, ich denke, es sind eben auch Gründe von der Schwankungsbreite, also von der sogenannten Volatilität. Und die Vola ist so hoch, also meine Kunden haben, Durchschnittskunden haben Chance bei 20 bis 30 Standardabweichung bei Aktien. Und ich sage, bei Aktienfonds, ich rede jetzt nicht von Einzeltiteln, die sind auch viel höher, aber Aktienfonds auf Schwellenländer, die können auch eine Volatilität, also eine Standardabweichung haben vom Durchschnittswert pro Jahr, wo über 20% liegt. Aber bei Bitcoin reden wir ja von 60% oder 70%. Und diese Vola, muss ich sagen, die meisten Menschen sind von ihrem Finanzdenken, von der Finanzpsychologie nicht oder noch nicht ready für das. Also wenn Sie einen sehr guten, langfristig denkenden Coach eben wie der Marc haben, ich muss sagen, er ist einer der Guten, finde ich, am Markt, das professionell macht, dann kann das zielführend sein. Aber wenn jetzt 100'000 Schweizer Retail-Kunden wollen eine Beratung von Marc haben, also wir könnten dich leider noch nicht klonen, oder? Aber ja, wir müssen schauen, wie man das Businessmodell skalieren kann. Es ist schwierig, einem Retail-Kunden das für so viel Finanzwissen oder Finanzpsychologie, wie du eigentlich brauchst, ist, das zu machen, dass der langfristig den Atem hat. Weil bei diesen shaky Markets kommen die Leute ja heute schon ins Hyperen, wenn es nur schon 10% aber korrigiert. Aber wir haben eine Reduktion von 70%, oder?
So gesehen wäre es ja umso wichtiger, dass alle Finanzplaner Bescheid wissen über Bitcoin, dass es eben nicht nur den Markt braucht, um das Ganze aufklären.
Genau, also ich finde einfach, momentan sind die Risiken zu hoch, es ist zu spekulativ und die Use Cases, also die Anwendbarkeit, hat einfach noch zu hohe Hürden. Es ist für den Durchschnittsfinanzer, auch ich muss x Bücher lesen, es überhaupt verstehen, was ist ein Hot Wallet, was ist ein Cold Wallet, was sind Vor- und Nachteile, was ist beim Vererbensproblem, oder? Also ich habe das auch alles gelesen und ich finde, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich finde es auch wichtig, dass Finanzplaner das machen, dass sie können aufklären über das Thema. Aber der Use Case finde ich, zuerst muss mal jemand eine Einkommenssicherung haben, dann, also zuerst mal Budget, Liquiditätsvorsorge, all die Schritte, die es braucht in der Finanzplanung. Finanzen, ja. Und wir sind dann wirklich so ganz weit oben, also ich rede jetzt nicht von Maslow, aber ganz weit oben in dieser Anlagepyramide, wo man dann kann sagen, okay, jetzt noch, what nice to have wäre. Und dann kommen wir langsam auch in den Bereich, wo Krypto oder Bitcoin ein Thema sind. Aber das sind dann Kunden, wo die wirklich sagen, die sind schon saturiert, die sind erfahren, die haben irgendwie 12 Monatslöhne auf dem Konto und dort macht ein Verlust oder auch eine starke Korrektur, ein Drawdown von 70% in einem Jahr, nicht so viel, die macht die nicht verrückt. Oder? Aber der Durchschnittskunde, der sagt, ich habe eine Grossmutter verpfändet für das Geld und tun jetzt auf spekulativ auf das wetten. Und da sind eben auch Finanzblogger unterwegs, die einfach mal 14 einen guten Trade gemacht haben und gesagt, jetzt bin ich, jetzt kann ich darüber referieren. Mhm. Dort habe ich grosse Fragezeichen und dort fordere ich auch von der Firma, dass sie das stärker reguliert. Auch wenn wir sagen, wir machen da im Post keine Finanzberatung, ich finde eben doch, junge Menschen orientieren sich an dem und versuchen dann das zu kopieren.
Oder? Zum Regulieren können wir sicher noch. Ja, was sagst du dazu?
Ich habe mir vorher gerade überlegt, es hat so viele gute Punkte gegeben, die der Reto aufgenommen hat, oder wo ich definitiv auch unterschreiben würde, sofort. Oder? Ja. Ein Punkt ist definitiv, ja, die Leute müssen bereit sein für das Thema. Das ist so. Also ich sage jetzt, ich bin völlig beim Reto jetzt irgendwie Haus, Katz, Frau, Mann, alles verkaufen und all in gehen und völlig kopflos irgendwie etwas da kaufen und so weiter. Das ist völlig der falsche Ansatz. Oder? Es ist ein... Man muss natürlich auch unterscheiden, oder? Für uns Schweizer definitiv ist Bitcoin eine Anlageklasse. Oder? Mhm. Bei uns geht es nicht ums Geld per se. Also ich sage jetzt, bei den meisten Leuten da draussen ist es eine Anlageklasse. Oder? Wenn wir jetzt auf die Welt schauen, dann ist natürlich Bitcoin je nach Land wieder etwas anderes. Oder? Aber wenn wir bei uns, bei der Schweiz bleiben, ist es definitiv eine Anlageklasse. Oder? Und wie man sagt, die einen sagen dann, ich will mein Portfolio diversifizieren mit Bitcoin, mit Kryptowährungen. Ich habe Teile Kunden, eben, die haben schon, wir haben vor kurzem darüber geredet, man kommt, hat eben 95 verschiedene Tokens gehabt. Oder? Und das ist natürlich der komplett falsche Weg. Oder? Das heisst, was ich zum Beispiel bei meinen Kunden immer sage, das Laufen lernen ist Bitcoin. Und das ist genau die Herausforderung, die der Reto gesagt hat. Oder zuerst mal den ersten Schritt machen, mal einfach mal Basics verstehen, um was geht es überhaupt. Man kauft auch nicht irgendwie eine Immobilie blind und sagt, ja, ich kaufe jetzt mal, weil ich glaube, ja, Immobilie ist cool, oder? Oder man fährt auch nicht Auto, ohne dass man weiß, wie man Auto fahren muss, oder? Und das ist das, was ich auch den Leuten immer probiere, meinen Kunden mitzugeben, dass sie zuerst mal verstehen, um was es geht. Dann können sie nämlich auch die Volatilität besser einschätzen und wissen dann auch, warum ist die da? Wie gehe ich damit um? Oder? In diesem ganzen Kontext hinein. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du nicht verstehst, woher Bitcoin kommt, wo Bitcoin hingehen will, zum Beispiel, wie der ganze Markt funktioniert, mhm. Aber Angebot, Nachfrage, das vorher gesagt, die 21 Millionen, all die Punkte, die da drin kommen, das sind so viele Informationen, die im ersten Schritt extrem schwierig sind zu verarbeiten. Aber wenn man sich natürlich auch mal die Mühe nimmt und sagt, okay, ich will es auch verstehen, wirklich, dann kann man am Schluss auch besser damit umgehen. Und ich bin völlig auch bei dir, Red, und du, Fabio, sagst das Gleiche auch, oder? Dass es in einem Gesamtkontext hinein auch passen muss. Ja. Aber all in zu gehen, weil jetzt ein YouTuber irgendetwas hat, ist definitiv der falsche Weg, oder?
Okay. Also ich denke, der Grund, den er auch gesagt hat, dass man zum Beispiel aus freiheitlichen Überlegungen den Wunsch, etwas gegen die verschiedenen Geldhäuser und Nationalbanken zu machen, also das libertäre Gedanken, mhm. Das könnte ich sagen, ist ein philosophischer Grund, das zu unterstützen, dort bin ich bei dir. Aber die anderen beiden Gründe, wo du sagst, ich will unbedingt spekulativ schnelle Rendite machen oder ich sehe da grosse Nachhaltigkeit dahinter, mhm. Oder vor allem eben auch, dass es nicht korreliert mit der bestehenden Anlageklasse oder der Grund, dass ich mich gegen die Inflation wehre, wo mit von gewissen Bloggern eben auch mit grossem missionarischem Eifer quasi verbreitet wird, muss ich sagen, das stimmt eben nicht. Es ist absolut nicht antikorrelativ, also du hast eine starke Korrelation mit dem Gesamtmarkt. Wenn die Leute zum Ausgang rennen, dann rennen sie auch aus der Bitcoin raus oder aus anderen.
Beziehst du da auf die Schweiz?
Nein, weltweit. Also wir haben dort durch die gleichen Bewegungen und du kannst auch nicht sagen, dass es gegen die Inflation massiv hilft. Natürlich gibt es Länder, die das schon eingesetzt haben oder sogar als Nationalwährung einsetzen. Das ist ein interessantes Exempel oder wie soll man sagen?
Ein Experiment.
Ein Experiment,
Du sprichst El Salvador an.
Genau. Aber weltweit sind es 4% in den industrialisierten Ländern, wo man jetzt in Bitcoin oder in anderen Kryptos, die sind ja wirklich quantité negligible, kann man sagen, investiert sind. Also nur 4%, der Rest sind andere Anlageklassen. Insofern muss ich das sagen, ist es noch nicht eine wichtige Anlageklasse, auch wenn du das jetzt anders beurteilst. Ein anderer Wert, 840 Milliarden US-Dollar sind in Bitcoin investiert, in den USA. Aber das ist 2% vom Aktienmarkt. Also das ist einfach eine Relation. Der Aktienmarkt ist einfach tausendmal grösser. Mhm. Auch wenn du jetzt als Bitcoin-Enthusiast oder Evangelist natürlich sagst, es ist absolut fantastisch, was man jetzt da alles machen könnte und wie viele Leute sich da engagieren. Auch in der Schweiz, auch in Japan übrigens, es sind nur 4% investiert in Bitcoin. Aber das ist vielleicht aus deiner Sicht die grosse Chance. Dass
richtig, ich wollte sagen, das ist jetzt die Frage, wie man das beurteilt. Ja. Aber ich sage zum Beispiel auch den jetzigen Moment, den wir sehen bei den Kryptowährungen oder mit der ganzen Insolvenzthematik rund um die zweitgrößte Börse FTX, oder? Ja. Ich sage es ein bisschen, das ist so ein Dotcom-Event oder Crash, wo eigentlich Kryptowährungen jetzt erleben, oder? Weil wir sehen ja auch Nutzerzahlen vom Internet 1999, 2000, sind etwa 300 Millionen Menschen haben das Internet dazu mal genutzt, oder? Ja. Wenn man sich jetzt zurückerinnert, beep, beep, beep hat es gemacht und wenn man sich eingeloggt hat, hat der andere können telefonieren, oder? Das war so die Zeit dort, wir hatten eine massive Übertreibung gehabt. Von diesen Firmen. Und dort hat sich dann die Spreu vom Weizen auch getrennt, oder? Und das ist jetzt genau der Moment, weil, man sieht, bei den Kryptowährungen sind es auch ungefähr 300 Millionen Menschen, die Kryptowährungen nutzen oder investiert sind. Und es hat eine Umfrage von Crypto.com, die das gemacht hat. Also wir sehen wirklich die Parallelen zum Internet 2000 und auch der Crash. Darum passt für mich eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt ist genau die Frage, oder? Dazu haben wir auch gesagt, ja, wird das Internet etwas, wird es nichts, oder? Das sind auch so die Diskussionen gewesen. Und in dieser Phase sind wir jetzt drin. Und das ist effektiv am Schluss, ja, die Abwägung, die man muss treffen muss, mit einem gewissen Verständnis, oder? Was sind die Chancen und Risiken, die da jetzt kommen? Wird der Markt bestehen bleiben? Löst Kryptowährungen, sprich Bitcoin, ein Problem? Aus meiner Sicht ganz klar, also können wir nachher noch darauf zugehen, es ist nicht nur ein Anlageobjekt, sondern auch ein Bezahlnetzwerk am Schluss, das ganz klare Effizienzsteigerungen kann bringen, wird bringen aus meiner Sicht. Aber wird er mehr drehen, aus meiner Sicht ja. Und dementsprechend ist das die Chance extrem hoch, aus meiner Sicht. Oder rein aus meinem Verständnis heraus. Mhm. Und aus dem Dotcom-Crash damals sind eben auch die Amazons, die Googles und die Tech-Firmen alle entstanden, oder? Und die, die kein Problem gelöst haben, schlussendlich, die gibt es nicht mehr, oder? Und das muss man auch ganz klar objektiv betrachten bei den Kryptowährungen. Also das ist doch die Ingenieur, die mit durchkommt, oder? Mhm, wenn eine Technologie kein Problem löst, dann hat es auch keine Daseinsberechtigung, oder? Ja. Dann kann man auch nicht investieren drin, zum Beispiel.
Ja, wegen dem werden 99% von allen Kryptowährungen wegfallen, oder? Von diesen 20'000, die wir haben.
Ja, ob es wegfallen, ist die andere Frage. Sie sind vielleicht immer noch da und wie so die Penny-Stocks, die sie
verlustig,
ja. Oder? Aber schlussendlich, ja, wird sich etwas... Wenn eine Technologie ein Problem löst, wird sich durchsetzen. Und für mich ist ganz klar, aus meinem Wissensstand heraus, dass es Bitcoin wird sein.
Was macht denn Bitcoin zu so einem guten Wertaufbewahrungsmittel?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage, oder? Der Red hat es vorher angesprochen, oder? Der Inflationsschutz, oder? Eben, das ist das, eigentlich das Argument, das wir immer wieder gehört haben über die letzten paar Jahre. Und das ist natürlich dann die Schwierigkeit, einmal welchen Zeitrahmen das man nimmt, oder? Das wisst ihr besser als ich, oder? Auch wenn man eine Rendite zeigt, was für Möglichkeiten hast, dann ist immer die Frage, welchen Zeithorizont nimmst. Oder in der Finanzplanung, die ihr zum Beispiel auch im Podcast auch gebracht habt, oder? Du hast es sehr, sehr gut gebracht, auch im Buch. Du rechnest einmal damit, ja, dass wir Hunderte werden. Oder? Und das ist immer eine Frage vom, also Menschen Hunderte werden, dementsprechend musst du auch deine Finanzplanung so machen.
Oder? 5 Jahre älter pro Generation, oder? Das ist deine Handgelenk mal bei.
Ja, also es ist sogar noch ein bisschen mehr, weil man tut eigentlich damit einrechnen, dass der medizinische Fortschritt und die gesunde Ernährung und Möglichkeiten, dass man vielleicht am Alter noch alles schnippeln lässt. Da gibt es einige medizinische Errungenschaften, die man mittlerweile schon nutzen kann. Und das führt dazu, dass es eigentlich 7 Jahre sind pro Generation. Du kannst das eigentlich 2 Jahre überspringen, also 2 Generationen, sagen wir 15 Jahre schauen und dann das aufs Todesalter von deinen Grosseltern rechnen und sagen, okay, meine Oma ist mit 90 gestorben. Wow, dann müsste ich ja 15 plus rechnen, also 105 werden der Durchschnitt, oder?
Das wollte ich sagen. Das ist eigentlich der Zeitfaktor. Du kannst den Zeitfaktor immer wählen und hast dementsprechend ein anderes Resultat. Oder? Ja. Nehmen wir Inflationsschutz, nehmen wir die letzten 5 Jahre, dann ist es ein definitiv besserer Inflationsschutz gewesen. Nehmen wir die letzten 1,5–2 Jahre, dann ist es nicht gewesen, oder? Und darum die Diskussion ist immer relativ schwierig. Am Schluss, glaube ich, ist es wichtig, wirklich zu verstehen, ist es ein besseres Aufbewahren oder ein Inflationsschutz, respektive eine Spartechnologie, was man immer wieder hört zum Beispiel, oder? Und der Reto hat es angesprochen, ja, die absolute Knappheit von diesen 21 Millionen ist das, was die Leute triggert. Weil nehmen wir zum Beispiel Gold an, oder? Gold ist auch spannend. Ich weiß nicht, wie ihr zu Gold steht, weiß ich nicht, oder? Aber Leute sagen, ja, Gold ist ja knapp.
Gehört der Finger oder ins Maul?
Ja, oder? Aber da kann man auch sagen, ja, Gold per se ist nicht rar. Oder? NASA hat jetzt gerade, ich weiß nicht, wie das Projekt heisst, aber es ist vor 4–5 Wochen, haben sie wieder darüber geredet, oder? Der Meteorit, der im Weltall rumgeistert, der sehr viel Rohstoff drauf hat. Der Elon Musk redet immer darüber, der will ins Weltall rauffliegen, Gold abbauen auf Meteoriten. Dann ist es plötzlich nicht mehr rar und knapp, oder? Und verfälscht.
Dann sinkt der Wert.
Genau, dann sinkt der Wert. Dann Angebot Nachfrage. Ja. Dann nimmt das Angebot massiv zu, dementsprechend sinkt dann der Preis, oder? Und da haben wir jetzt erstmal etwas, wo eindeutig verifizierbar, nachweisbar, rar, knapp ist. Oder? Mhm. Und das ist etwas, wo Mensch bis anhin auch noch nie erkannt hat oder gehabt hat. Und das ist auch die Schwierigkeit, das zu beurteilen. Was bedeutet jetzt das in einem Investment-Case?
Genau. Also ich denke, es geht letztendlich immer um Vertrauen. Weil Geld, was wir ja sehr als rational, als Zahlenmachwerk anschauen, ist eine absolute Fiktion. Es funktioniert nur, solange genügend Leute daran glauben. Oder? Ob das Kaurimuscheln sind oder Papier, wo wir Schweizer Franken nehmen.
Salz, alles, was wir hatten.
Genau. Also es geht letztlich um den Glauben, dass die Währung den Wert hat. Und ich habe gelernt in meiner Finanzausbildung, es gibt halt Nationen, die relativ stark sind, weil sie quasi Rohstoffe im Hintergrund haben. Sei jetzt das Australien oder Kanada, Norwegen, die haben entweder Öl oder Riesen oder beides und so weiter oder auch Gold. Und die Währungen sind per se stark durch das. Sie können natürlich, obwohl sie viel Rohstoff haben, auch durch ihre politischen Aktivitäten das ein bisschen vermasseln, wie man das jetzt bei Russland sieht. Aber grundsätzlich gibt es den Weg. Und dann gibt es aber auch Länder, die einfach einen relativ gesunden Staatshaushalt haben, also eine geringe Verschuldung. Und das ist dann ähnlich wie die Schweiz, eben Singapur oder Südkorea, das sind auch sehr starke Währungen. Ich habe das Jahr in 10 Kongressen geredet in Europa. Einer davon war die Asset Protection in Altötting. Da geht es eigentlich darum, dass etwa 3000 Webinar-Teilnehmer schauen, wie können sie für ihre Familienvermögen sichern für die nächste Generation. Da geht es auch um Währungsfragen und da geht es selbstverständlich auch um Bitcoin, oder? Muss man da dabei sein? Und ich muss einfach sagen, aus dem Grund aus, dort durch, haben vor allem jetzt bei unserem nördlichen Nachbarland viele Angst vor Enteignung. Du hast es in deinem Podcast auch schon oder Video oft schon angesprochen. Für mich ist es ein bisschen zu missionarisch in dem Sinn, dass man ein bisschen viel Angst macht damit, was da alles
lustig,
passiert.
Es ist aber lustig, dass Kunden bewusst kommen. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Unternehmer gehabt. Also du hast ja, glaube ich, hauptsächlich Unternehmer bei dir, also bei mir nicht nur, aber ich habe auch viele Unternehmer bei mir. Der ist zu mir auch gesagt, weißt, Marc, Rendite interessiert mich nicht. Also, es gibt anscheinend ein Problem da außen, wo die Leute aus welchem Grund auch immer, oder? Lassen wir das mal so dahinstehen, dass sie Angst haben vor einer Enteignung und sagen, Immobilien.
Ganz konkret.
Ist schwierig.
Ich war vor 2 Wochen am Finanzplanerkongress in Berlin und dort ist das Thema in dieser Stadt Enteignung. Ist
in Deutschland ist es wahrscheinlich noch präsenter jetzt als bei uns in der Schweiz.
Aber eben, wir sind ja in der Schweiz und die meisten Schweizer haben relativ grosses Vertrauen in die Nationalbank. Ich denke, die machen einen relativ konservativen, aber soliden Job. Du kannst sagen, die Performance dieses Jahr war jetzt auch nicht gerade so wunderprächtig gewesen, aber das ist auch nicht das Ziel von der Nationalbank.
Das, Jahr,
das ist überhaupt nicht das Ziel. Das ist vielleicht das Problem dann von den kantonalen Finanzdirektoren, weil sie nicht auf die Auszahlungen können. Die haben sie vielleicht schon eingeplant in der Cashflow-Berechnung. Die haben ein anderes Problem, oder?
Genau,
aber die Preisstabilität, dass man die Inflation wieder von 3 auf 2% zurückbringt, das ist für mich eine Aufgabe von der Nationalbank. Wenn wir in einem Land leben, mein Bruder hat lange in Venezuela gelebt, dort würde ich sagen, ja, ist Bitcoin wahrscheinlich die beste Alternative, weil die Inflation ist noch höher als der Kursstutz bei Bitcoin. Dort macht es vielleicht wieder Sinn, oder? Aber Bitcoin hat vor allem dort momentan grosse Anhänger, wo das Finanzsystem zusammengebrochen, nicht mehr genügend Glaubwürdigkeit hat, nicht genügend Stärke hat, wo der Staat total korrupt ist, oder? Dann kann man sagen, ist das der beste Weg? Oder eben, wenn du musst Geld transferieren in Länder, die jetzt aufgrund von der Kriegssituation in Europa eigentlich ausgeschlossen sind vom Zahlungssystem.
Das ist sehr ein guter Punkt, weil eben das zeigt auch die globale Dimension von Bitcoin. Eben, es ist nicht einfach nur jetzt ein Schweizer Thema oder ein europäisches Thema, sondern das ist genau das Spannende, oder? Dass du da eine Art globalen Markt hast, wie bei Gold auch und bei Rohstoff allgemein auch, wo der ganze Markt auf der Welt schlussendlich darauf einwirkt. Es ist effektiv so, ja, Bitcoin ist jetzt eben in den Ländern, wo du gesagt hast, löst das anderes Problem wie jetzt für uns. Also das Problem, ich bin völlig bei dir. Bei uns kommt niemand, weil Schweizer Franken, habe ich Angst davor.
Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, wir sind eine No-Risk-Society. Also wir haben Angst, Risiken einzugehen. Aber das grösste Risiko ist kein Risiko eingehen. Oder ich habe das noch einmal anders gelesen, das grösste Risiko ist auch, sich nicht mit der Technologie von Bitcoin zu beschäftigen. Weil das ist wichtig, oder? Darum mache ich das auch, darum bin ich auch mit euch, tausche mich gerne aus. Aber wenn ich schaue, der Grossteil von meinen Kunden, ich habe sehr viele Retail-Kundenerfahrung gesammelt und bin jetzt in einem Affluent-Bereich, kann man sagen, das ist unter dem Private Banking, da haben die Kunden immer noch Sorgen, dass das Geld langt. Und es geht um Sicherheit, es geht um genügend Liquidität, um ein Leben finanzieren. Die Leute sind in der Rush-Hour vom Leben, wo es um Aufgaben geht, von Familie, Eigenheim, Karriere, vielleicht eine Firma gründen und so weiter. Die sind die ganze Zeit am Räufeln und Rennen. Und die wollen Sicherheit, die wollen Orientierung, die wollen eine Übersicht über ihre Finanzen. Also ein gut, eine Asset-Klasse, die jetzt zwar spannend tönt und eine geile Story dahinter steht, aber sie verspricht viel, aber haltet wenig und sie bringt momentan keinen richtigen Vorteil. Nein, sie hat sogar noch eingeschränkte Verfügbarkeit und es braucht sehr viel Zeit noch zum Investieren, dass es überhaupt verstanden wird und dass man die richtigen Massnahmen trifft für den Fall das. Muss ich sagen, für den Durchschnittskunden ist es einfach momentan zu tricky und zu risky. Dort würde ich es jetzt wenn noch nicht sehen, oder?
Gut,
ich
weiß nicht.
Das ist mein Finanzplaner-Approach. Auch wenn ich technisch gesehen, von der Philosophie her, durchaus Sympathie habe für die Idee.
Gut, ich weiß nicht, ob Investitionen in Bitcoin mehr Zeitaufwand brauchen, um zu lernen, als der Aktienmarkt.
Ja.
Also da habe ich nicht das Gefühl, dass das ein riesen Unterschied ist, weißt, um mal verstehen, wenn du Bitcoin auf allen Ebenen willst verstehen, eben technisch, finanziell, philosophisch und so weiter, dann ist es eine never-ending Story. Und ich glaube, das ist auch da, wo Bitcoin so faszinierend macht am Ende vom Tag, oder?
Ja, also ich muss es so sagen, ich bin völlig, auch beim Reto, bei dem Punkt, ich meine, warum kommen die Leute am Schluss zum Bitcoin. Es geht nicht darum, weil es einfach cool ist. Oder es ist vielleicht vordergründig, sagen das die Leute, aber ganz ehrlich, am Schluss geht es beim Investieren, wie du gesagt hast, darum, Man macht eine Planung, wir wollen ein besseres Leben haben, was ja immer ein besseres Leben bedeutet. Oder? Sei es Freiheit zu machen mit dem Geld, was man will, oder halt mehr Geld im Alter haben, was auch immer die Definition davon ist.
Ja.
Das ist am Schluss der wahre Grund. Oder? Und wie man zu dem Ziel kommt, da hat man eben unterschiedliche Wege. Und das ist genau der Grund, wo halt dann gewisse Leute sagen, okay, also ich habe ein Beispiel gegeben, ich habe mal eine Kundin gehabt, die ist zu mir gekommen und gesagt, weißt du Marc, ich bin in diese Blue Chips investiert. Das ist mir allzu langweilig. Oder? Ich will jetzt mal etwas, was abgeht. Habe ich ein lustiges Argument gefunden. Oder? Aber es zeigt einfach, die Wege der Leute sind so verschieden, wie sie zum Bitcoin kommen. Und dann ist die Frage, ja, was ist dein Ansatz? Willst du es bis zu einem gewissen Grad verstehen? Aber ich sehe das ähnlich wie du. Also ich bin zum Beispiel jetzt nicht der Aktienspezialist. Ich diversifiziere mich da mit meiner Frau. Sie ist da sehr gut mit Aktien unterwegs innerhalb der Familie. Diversifizieren wir uns da. Aber es wäre jetzt für mich auch ein riesen Thema, wenn ich etwas mache, irgendwo investiere, mein hart verdientes Geld investiere, dann will ich es auch verstehen. Mhm. Und das ist genau mein Ansatz, den ich dann den Kunden mitgebe. Also ich sage jetzt nicht einfach, ja, kauf Bitcoin und dann lass dir die App ab und kauf es und fertig. Oder? Ja. Also das ist gar nicht mein Ansatz. Weil ich glaube, das ist fatal, wie du richtig sagst.
Also es geht ja vor allem auch um Risiken vermeiden, Risiken richtig managen. Das ist auch das Thema in der Finanzplanung.
Ja, vor allem zu verstehen. Also du hast ja gesagt, wo kaufst du am Schluss? Eben, hast du bei FTX gekauft oder bei einer anderen komischen Börse? Genau. Ja, okay.
Du brauchst also schon noch ein bisschen Hirnschmalz oder Zeit oder eben einen guten Coach, der hilft, oder?
Genau, richtig.
Oder wie hast du dich orientiert, Finanzfabio? Du hast auch irgendwann.
Ich habe das schönste Leben, was es gibt, wenn ich etwas nicht verstehe, finanziell.
Die erklären es
dir. Lass ich einfach die Leute in meinen Podcast zu erklären.
Jetzt muss man das auch mal zu Herzen nehmen.
Hey, das ist das Geilste. Nein, bei mir ist es effektiv so, der allererste, also als ich gestartet habe, nach der ersten Folge, hat mir bereits Pascal Hügli geschrieben.
Ja.
Hey, ich würde gerne mal Bitcoin erklären. Und ich dachte dann so, hör mal auf mit dem Scheiß. Ja. Da bin ich mal ein bisschen googeln und dann musste sagen, hey, das ist ein seriöser Typ, der hat einen guten Namen. Das war Pascal Hügli da. Der nächste war du, glaubst du, oder der Rino. Dann der Julian Liniger. Also wirklich, ich habe wirklich das Glück, dass ich vier Leute habe in der Schweiz, die super seriös sind, super gut sind, wo ich einfach jederzeit ein SMS kann schreiben kann, wenn ich eine Frage habe. Und es hat sich für mich erledigt. Oder? Und dann halt das Eigeninteresse, wo ich auch Bücher gelesen habe und den CCFI besucht habe. Das war so mein Weg gewesen.
Aber eben, ich glaube, das Thema ist, man muss ja auch nicht all in gehen ins
letzte Detail. Nein, absolut nicht. Oder? Absolut nicht.
Jeder hat so seinen anderen Level, wo er hin will, oder? Und das entwickelt.
Ich meine, du gehst auch nicht all in Aktien oder in Immobilien oder in Gold. Oder
aber wenn es dich fasziniert, kannst du das machen, oder?
Ja, aber wie bei allem, Diversifikation ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, auch bei Aktien, du kaufst nicht einen Einzeltitel, du kaufst möglichst einen
breiten. Genau, und ich sehe eben Bitcoin vor allem eben als Einzeltitel. Klar,
aber das wollte ich sagen. Nein, das ist ein guter Punkt.
Ja.
Weil eben die Leute haben das Gefühl, ich diversifiziere dann in den Kryptowährungen rein, ich kaufe einfach mal querbeet irgendwie die Top 15 Coins. Das ist genau der Fehler.
Ja.
Diversifizieren bedeutet, du hast eben vielleicht Aktien, du hast ein bisschen Rohstoff, du hast vielleicht Immobilien, du hast Cash und diversifizierst dein Portfolio mit Bitcoin zum Beispiel und nicht mit 90 andere Kryptowährungen.
Ja, das bringt mich zu der nächsten Frage. Reto, siehst du gar keinen Platz für Bitcoin in der Finanzplanung, wenn du die gesamte Asset Allocation anschaust?
Also ich will Einfachheit haben in einem Portfolio. Ich will Transparenz herstellen, Klarheit und Kontrollierbarkeit. Ich denke, das sind die vier wichtigsten Aspekte. Und die bringen dem Kunden in dem Sinn eine Sicherheit, eine gefühlte Sicherheit. Das heisst, er muss die Portfolio-Klassen, die da drinnen sind, eben diesen Assets, sagt man ja, so zusammenstellen, dass es seinem Risikoprofil entspricht, wie er mit Risiken kann umgehen kann. Und das impliziert ja natürlich auch seine Erfahrung, sein Zeithorizont, all das. Und die Anlageklassen, die es sonst noch gibt, ich kann auch eine Immobilien als Klumpenrisiko absolut auf einem riskanten Bereich gesehen, wenn jemand.
Gut, das Eigenheim ist ja immer ein Klumpenrisiko.
Genau, wenn jemand 80% von seinem Vermögen hat, keine Schrauben mehr auf der Seite, aber hat alles ins Haus investiert, dann finde ich das genauso riskant. Und das ist eine Messbarkeitsillusion. Also, wir gehen uns dem Gedanken hin, das Eigenheim ist ja sicher und in letzter Zeit ist es immer nur darauf gegangen. Aber es sind erst ein paar Jahrzehnte her, als wir auch mal einen Crash hatten in der Schweiz im Immobilienmarkt. Und wenn du 20% Eigenkapital gehabt hast und der Markt reduziert sich um 10%, das habe ich auch schon erlebt, dann hast du die Hälfte vom Eigenkapital vernichtet und könntest nachschusspflichtig werden. Also dort ist ein Eigenheim auch riskant. Wir gehen uns nur der Illusion hin, wir haben einen stabilen Wert, weil es nicht täglich bewertet wird wie Bitcoin, oder? Aber im Grunde genommen ist auch dort eine gewisse Volatilität im Immobilienmarkt drin. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe eine Option, eben auch so im Rahmen von einstelligen Prozentzahlen, nicht mehr. Und ich sehe es bei Kunden, die im Bereich der Finanzanlagen schon gewisse Erfahrung mitbringen. Ich finde das immer vorteilhaft, dass die erste Anlage ist nicht ein strukturiertes Produkt oder eben ein Blockchain-Produkt, wo man noch nicht genau weiss, wie sich das durchsetzen wird. Ich denke, Bitcoin ist die beste Blockchain-Anwendung, die es gibt. Ich denke, das kann man so sagen. Ich sehe jetzt noch nicht so viele andere, die wo besser sind. Vielleicht gibt es solche, die moderner sind oder sich noch anders können anwenden lassen oder die, sagen wir, umweltfreundlicher sind, also nachhaltiger sind. Das sehe ich schon auch. Aber wenn man schon in Kryptowährungen geht, dann bin ich ganz beim Markt, dann sollen wir auf Bitcoin setzen, aber eben im Rahmen von wenigen Prozent. Und wenn man schon ein bisschen, ich sage jetzt einmal, ein gewisses Vermögen und einen gewissen Erfahrungsschatz an Kapitalanlagen sich erarbeitet hat, ja, dann sehe ich es.
Was sagst du zu, was ist die beste Blockchain? Würde mich so wundern.
Was ist die beste Blockchain?
Also einfach für die, die zulassen, man muss unterscheiden, was ist ein Blockchain und was ist ein Coin. Bitcoin-Blockchain heisst Bitcoin und der Bitcoin-Coin heisst Bitcoin. Und bei Ethereum zum Beispiel, Blockchain heisst Ethereum und der Coin heisst Ether. Das sind zwei Paar Schuhe.
Zwei verschiedene also Blockchains. Es ist ein Netzwerk und darauf kann man sozusagen sagen, es läuft eine App. Oder? Und die App ist dann sozusagen, wo gehandelt wird, der Coin oder Ether, also Bitcoin und so weiter. Die beste Blockchain. Wichtig ist einfach mal zu verstehen, ist, dass Bitcoin nicht gleich Blockchain ist. Oder? Das ist ein hochkomplexes Puzzlenart, wo der Satoshi Nakamoto, der Gründer oder der, man weiß ja nicht, wer er, sie, die sind, oder? Ist Blockchain ein Puzzlestück drin. Es ist nicht Bitcoin gleich Blockchain, oder? Und das ist ja etwas, was man im ersten Moment immer wieder hört und liest und so weiter. Wer wird sich durchsetzen? Das wird der Markt regeln. Ich bin sehr ein starker Verfechter von einem freien Markt. Und wenn Bitcoin eben, habe ich vorher schon gesagt, das Problem löst, wird sich durchsetzen. Wenn Ether ein Problem löst bei den Leuten draußen, was immer das sollte sein, dann vielleicht wird das passieren, weiß ich nicht, oder? Aber das wird sich zeigen. Oder?
Weil jetzt, ich sehe, Bitcoin ist sicher nicht die modernste und die beste, aber es ist definitiv die sicherste Blockchain. Meine Meinung. Und das macht sie für mich eben wieder spannend für Finanzplanung.
Es sind ganz andere Anwendungen. Also man muss so sagen, die zwei grössten sind eben Bitcoin und Ether. Und dann den Rest kannst du dann irgendwann schon mal, also rein wenn man Marktkapitalisierung anschaut, oder? Und da kann man sagen, gut, ich erkläre es immer so, es ist wie Apple und Google, die zwei Ökosysteme. Ohne jetzt, was ist besser oder schlechter, oder? Einer hat ein iPhone oder ein anderes Android. aber Apple ist auch ein geschlossenes Ökosystem, sehr fokussiert auf seine Anwendungsfälle, eher ein Premium-Objekt und auch ein bisschen teurer, oder? Das ist für mich so ein bisschen Bitcoin. Ethereum ist mehr so wie die Android-Google-Landschaft. Die hauen mal etwas raus, Google haut Produkte raus, die sind teilweise nicht fertig, oder? Die kannst du nicht brauchen, die verschwinden wieder vom Markt. Mehr experimentell unterwegs und das ist für mich so Ethereum. So, einfach so, dass ich eine Analogie zu sehen, oder? Und beide haben eine Daseinsberechtigung, jetzt in der Telefonwelt, oder? Ob das dann bei den Kryptowährungen wieder ausfällt, weiß ich auch nicht. Aber es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen diesen zwei, oder? Und das sieht man auch teilweise auf der Regulierungsebene auch, dass es der Reto vorher angesprochen, oder? In Amerika redet man ja darüber, dass Bitcoin zum Beispiel eben als Rohstoff nur schon eingestuft wird und Ethereum wahrscheinlich als Wertschrift, also anders reguliert wird am Schluss auch. Da sehen wir auf dieser Ebene, es gibt ganz klare Unterschiede. Oder? Und ich glaube, dort fängt es dann auch schon mal an, die Unterschiede einmal grundsätzlich neutral zu verstehen. Oder? Und nicht einfach sagen, ja, das eine ist besser und das andere, sondern einfach mal verstehen, was sind die Unterschiede. Und dann kann man seine Schlüsse daraus ziehen, aber auch für die Finanzplanung. Was macht Sinn, was nicht, oder?
Genau. Gemäß BVV2, das ist unser geliebtes Vorsorgegesetz, das unser Herz dafür schlägt, gell, Rito, sagt man ja, dass man bis zu 5% in alternative Anlagen darf investieren. Bitcoin wird in dem Moment noch als alternative Anlage betitelt oder auch allgemein Kryptos werden als alternative Anlage betitelt. Und das könnte doch auch wie so ein Wegleitung sein für die Finanzplanung, dass man sagt, hey, 5%. Ich sehe den Punkt, ja, so volatil wie die ganze Geschichte ist. Ich meine, heute müsste ich, weiß nicht, 50'000 Franken drin haben, oder, dass ich meine 5% habe. Wenn das wieder steigt zum All-Time-High, den wir gehabt haben, von fast 70'000, muss ich eigentlich wieder abbauen. Oder? Das macht die ganze Finanzplanung ein bisschen mühsam. Weil also
das Rebalancing, meinst
du? Ja, genau. Einfach da, das Rebalancing, das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand. Und trotzdem finde ich es eigentlich spannend, sagen wir, jemand geht in die Pension, nimmt Geld aus der Pensionskasse, sein Nettovermögen 1 Million. Was spricht dagegen? 1%, 2%? in Bitcoin zu investieren? Ich meine, am Schluss sind das 10'000, 20'000 Franken. Selbst wenn wir den Totalverlust hätten, was eigentlich fast unmöglich ist bei Bitcoin, oder das ist, glaube ich, sogar faktisch unmöglich, juckt denn das?
Ja.
Weißt du? Merki Baumann hat hier Berechnungen gemacht. Die sind sehr kryptofreundliche Bank, das hast du ja schon angesprochen, ziemlich am Anfang. Wo das mal ausgerechnet haben, dass es eigentlich risikomäßig ist es nicht viel 1-2%, hat aber auf der Renditenseite eine gute Performance hingelegt. Wäre das nicht auch etwas, weißt, wo man mehr müsste verfolgen und eben auch Finanzplaner mehr darauf schulen? Weil ich selber habe viele Kunden, die mich darauf ansprechen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie mir meinen ganzen Content, den ich produziere, den mitverfolgen und auch wieder mal Bitcoin hören und dann fängt es an zu rattern, oder? Trotzdem bin ich heute nicht so weit, dass ich sage, ich tue es aktiv empfehlen oder aktiv angehen. Nicht, weil ich nicht an Bitcoin glaube, sondern einfach, weil ich Angst habe, ich verbrenne mir die Finger bei der FINMA.
Ja, ich glaube, der private Sektor ist da viel dynamischer, offener und flexibler mit neuen Technologien und aufgeschlossener. Und BVG, Gewerbe, die Industrie dahinter, ist sehr schwerfällig, fast nicht reformierbar. Ich denke, dort ist weniger schnell etwas daraus zu erwarten. Also der öffentliche Druck müsste viel stärker sein, dass sich dort etwas bewegt. Pensionskassen rechnen ja sehr langfristig für die Verbindlichkeiten von zukünftigen Renten. Sie haben verschiedene Herausforderungen, sie haben aber auch positive Entwicklungen. Eben die Herausforderung der Inflation oder die Umwandlungssätze, die nicht angepasst worden sind. Aber letztlich auch die steigende Lebenserwartung oder jetzt die Zinsen, die wieder gestiegen sind, bieten natürlich auch im Obli-Bereich wieder Möglichkeiten für neue Investitionen. Alternative Investments, früher sind die vor allem Hedgefonds, die haben eigentlich mehr oder weniger schlecht performt im Ganzen. Es gibt nicht mehr viele institutionelle Anleger, die auf Hedgefonds setzen. Und soweit mir bekannt ist, gibt es auch noch nicht viele Pensionskassen, die sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen, auch in Bitcoin zu investieren.
Nein, ich glaube, es sind auch nicht die ersten, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, die unter dem BVV2 sind, ist FinPension. Das ist aber in einer Freizügigkeitsstiftung, genau. Säule 3a bietet so. Richtig, und in der Säule 3a haben sie es drin.
Ja.
Leider haben sie es über einen ETP gelöst, wo verschiedene Kryptos drin sind. Also eben die möchten gerne Diversifikation, die du vorhin angesprochen hast. Ich hätte lieber einen reinen Bitcoin drin. Ja,
also wie soll ich sagen? Wenn du weißt, was du machst, ja, kannst du vielleicht kurzfristig oder mittelfristig, was auch immer das ist, immer die Frage, was ist kurz- und mittelfristig? Oder, gibt es natürlich schon Studien, die du mehr herausholen oder? Rendite technisch, oder? Aber die Frage ist die Langfristigkeit. Wie leihst du an und wie viel Energie steckst du drin rein?
Und welchen Mehrwert bringt es? Welchen Mehrwert bringt es? Bringt es eine zusätzliche Diversifikation? Bringt es eine zusätzliche Korrelation gegen den Markt? Ist es ein Rohstoff? Tun die Pensionskassen mit Rohstoff handeln? Nein, weil es ist sehr spekulativ. Man weiß nicht, ob Öl teurer oder günstiger wird. Ist es eine Währung? Machen sie Währungsmanagement? Tun sie auf ein sinkendes Pfund wetten oder auf einen steigenden Dollar? Nein, machen sie nicht. Es gibt Firmen wie Winbridge zum Beispiel, auch Schweizer Firma, wo das macht, auch mit Gewinn kann machen, wo gut, die haben über mit Tokenisierung ein gutes erstes Asset rausgebracht. Aber es gibt in dem Sinn bei der Pensionskasse keine evidenzbasierte Erkenntnis im Sinn von, jawohl, es bringt in irgendeiner Form einen Mehrwert. Egal, ob jetzt eben Bitcoin ein Rohstoff soll sein oder ob es eine Währung soll sein. Weil in beiden Anlageklassen sind Pensionskassen traditionell nicht daheim, weil es eben sehr viel mehr mit Spekulation als mit einem intrinsischen Wachstum zu tun hat, sodass man kann sagen, da gibt es Mieteinnahmen oder da gibt es Ausschüttungen oder da gibt es Kursgewinne. Eben, ist es eine Währung, dann kannst du sagen, ja, dann ist es einfach ein Tauschobjekt, abhängig davon, ob die Nachfrage da ist, ob der Glauben an Bitcoin da ist. Ist es ein Rohstoff, dann kannst du sagen, ja, die Verknappung kann man sagen, die ist gegeben, aber es müssen immerhin noch genügend Leute das wollen nutzen und kaufen und investieren, dass der Preis überhaupt steigt.
Genau. Und das ist genau die Frage, also wahrscheinlich auch, was du angesprochen hast, oder? Aus meiner Sicht ist es fatal, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat, was auch immer am Schluss Resultat ist. Aber einfach per se zu sagen, okay, da kommt jetzt etwas, interessiert mich nicht, weil Teufelszeug, oder? Und ich habe keine fundierte Meinung dazu. Man kann am Schluss sagen, hey, nein, nach unserer Analyse, wie wir das jetzt verstehen und so weiter, ist es bewusst nichts. Gut, fair enough, oder? Aber der Weg zu gehen, und das ist das, was ich immer wieder mal sehe, gerade in der Finanzbranche, jetzt nicht bei den privaten Leuten, aber das ist einfach die Meinung ist da, ja, ist eh schlecht, machen wir nicht. Oder? Und das ist aus meiner Sicht, wie du vorhin gesagt hast, ist nicht evidenzbasiert. Das ist einfach Finger in die Luft und mal schauen, was die Medien schreiben, oder? Und das ist einfach kein Ansatz. Und ich glaube, das ist das, wo ich oder vor allem andere Leute auch kritisieren, oder? Du hast es vorangesprochen, Fabio. zumindest mal verstehen, aber wirklich verstehen. Oder? Und dann kannst du mit ein, zwei YouTube-Videos kommst du halt einfach nie nicht zahlen, oder?
Ja.
Das ist ja das, was du gesagt hast mit der Finanzplanung. Muss es nicht mehr dort rein, oder? Oder in die Ausbildung und so weiter.
Nein, mein Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass sich die ganze Finanzbranche einfach keine Stellung nehmen will. Weißt? Also, ich meine, ein UBS hat ganz klar die Anweisung an Banker, wir haben keine Meinung dazu, wir äußern uns nicht dazu.
Intern weisst du schon, was passiert.
Und wenn ich mit den Bankern ein Feierabendbier gehe
genau,
trinke,
das ist es.
Weißt du, redet niemand über ETFs und Aktien, oder? Dann reden wir über Bitcoin und das ist spannend und dieses und jenes. Und das ist das, was mich so zum Verzweifeln bringt an dieser ganzen Geschichte. Oder wie können wir uns dieser Verantwortung nicht stellen, Leute auch über das aufzuklären? Ob wir es jetzt gut oder schlecht finden, persönlich, ist ganz eine andere Geschichte. Ich weiss, jeder Berater hat seine persönlichen Vorlieben, was ein bisschen spannend macht. Sag es auch, wenn einer Finanzplanung bei dir macht oder bei mir oder bei sonst jemandem, er hat drei verschiedene Resultate und das ist ja auch okay.
Ja.
Die Frage ist, ob es passt. Oder
gut, also, die Schwierigkeit ist auch noch, ich meine, ihr arbeitet ja auch honorarbasiert, oder? Aber viele arbeiten natürlich auch mit dem Produktverkauf, oder? Mit Bitcoin kannst du, ja gut, du kannst einen ETP vielleicht verkaufen und so weiter von einem Finanzdienstleister, aber es ist immer die Frage, ja, wie verdiene ich jetzt Geld damit?
Oder? Absolut.
Ich denke, es ist für uns relativ einfach, da auf dem Sofa zu hückeln und genau. Die Finanzindustrie anzuprangern, weil wir sind dabei, aber doch nicht dabei, oder? Weil die Bank hat natürlich die Herausforderung,
sie weißt, sind... Weisst du, da gibt Klicks, wegen dem muss ich da machen.
Genau, also eben, ich habe keine Referrals und ich verdiene... Ich habe noch keinen Podcast, aber wie gesagt, vielleicht müssen wir das einmal überlegen.
Müssen wir nicht irgendetwas noch einen Referral-Ring da schillen?
Genau.
Können wir da in der Beschreibung. Okay,
aber ja. Die Finanzindustrie per se hat ja immer noch gewisses Interesse, Finanzplanung oder Investment, Portfolio-Sachen immer noch ein bisschen als komplex oder schwierig darzustellen, dass man das als Retail-Kunde nicht selber managen kann. Dabei, aus unserer Sicht, ist es viel einfacher, als dargestellt wird. Aber die Finanzindustrie profitiert davon, dass es eben einen Berater braucht mit Kompetenzen und komplizierten Produkten, die man erklären muss. Also mit dem verdienen sie ja das Geld. Nach wie vor wird weltweit ein Viertel vom gesamten weltweiten Vermögen über die Schweiz verwaltet. Also das heisst, obwohl wir ein Land sind, wo kein Rohstoff haben, haben wir es geschafft, ein Viertel vom der weltweiten Vermögenswert zu verwalten. Dazu kommen noch, wir haben überhaupt keinen Rohstoff in der Schweiz, jetzt mal abgesehen von Wasser. Aber wir tun die Hälfte vom Kaffeehandel, vom Ölhandel und vom Goldhandel.
Gut, wir haben Jockey, gell?
Ja, genau. Aber eben, aber Öl, Kaffee und noch mehr.
Aber darf ich das schon einhaken?
Wir sind ein Commodity-Hub. Also wir haben ein riesen Know-how. Mhm. Und ich denke, die Finanzindustrie wird sich aus dem eben auch in Zukunft möglichst einen grossen Schnitz abschneiden. Mhm. Und wird eigentlich auf den Freunden, die sie jetzt hocken mit ihrer Vermögensverwaltung, mit ihren Kompetenzen, mit ihrem Know-how, das wird jetzt weiterhin zu Geld machen.
Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil das sehen wir jetzt eben mit der... Ich nehme nochmal die ganzen Bankenpleiten, die wir jetzt sehen, bei FTX und so weiter, dass ja Dienstleister in der Schweiz ja Zuläufe haben.
Ja.
Also nehmen wir ein Signum und so weiter. Also,
es gibt ja schon zwei Banken, die Lizenz haben.
Genau, also auch andere Finanzdienstleister, und so, wo jetzt die Leute kommen und sagen, ey, oh, ich muss irgendwo hin, wo wir wirklich auch einen Safe Haven mehr oder weniger haben oder eine klare Regulierung haben. Und die Schweiz, das ist so eine riesen Chance jetzt,
absolut,
für die Schweiz sich an diesem Thema zu positionieren. Und das ist, ja, wie du sagst, von den Vermögen, alles, was über die Schweiz läuft, warum nicht auch in diesem Bereich? Warum nicht da unsere Stärken nutzen?
Also wir haben die beste Ausgangslage, wir müssen sie einfach nur nutzen.
Genau,
und ich bin auch ein verzweifelt, wie du, Fabio, dass die Schweizer Banken progressiver mit dem Thema umgehen. Sie müssen ja noch nicht sagen, wir machen eigene Produkte.
Richtig.
Aber sie können ja von mir aus mal sagen, wir tun eine Orientierung oder eine Beratung
anbieten. Workshops, Info oben, was
auch völlig offen, so wie wir es ja auch machen. Oder? Und dann kann ein Kunde selber entscheiden, ist es das, was ich suche? Kann ich mit diesen Risiken leben? Sehe ich da so viel Chancenpotenzial da drinnen? Ich würde sagen, es wird mehr Vermögen für mich vernichtet aktuell über Finanzprodukte, die mehr Verpackung als Inhalt haben. Das ist auch so ein bisschen mein Job, wo ich sage, ich versuche den Kunden aufzuzeigen, was ist Inhalt und Verpackung. Wenn wir ein Apple Watch anschauen, dann wissen wir 20% Marge. Wenn wir ein Luxusprodukt haben, okay, kann ich jetzt nicht gerade sagen, aber Louis Vuitton hat sicher auch über 20% Marge. Und wenn wir ein Aston Martin kaufen wollen, dann ist die Marge wahrscheinlich auch sehr hoch. Wieso? Wir wollen mit einem Produkt Prestige oder Anerkennung einheimsen, wir wollen etwas zeigen, oder? Oder wenn ich meiner Partnerin ein Geschenk mache, sei jetzt Schmuck oder ein Parfum oder ein Wallet, dann ist das auch ein grosser Nachteil, ist Marge. Ich will Wertschätzung zum Ausdruck bringen, oder? Mhm. Bei einem Finanzprodukt 20% Marge, also ich meine, Zürich Versicherung strebt eine Einkommensmarge an auf dem eingesetzten Kapital von 20%. Das heisst, auch in den Versicherungsprodukten haben wir relativ viel Kosten drin. Und dort stelle ich jetzt als unabhängiger Berater einfach mal die Frage, haben wir die Transparenz, eben wie zum Beispiel bei Bitcoin, oder haben wir sie nicht? Mhm. Ich finde, in vielen Finanzprodukten ist das eine Illusion, dass wir die Transparenz haben. Und die Digitalisierung, die Disruption, die führt ja zu viel mehr Transparenz und Einfachkeit. Und die Finanzbranche ist auffordert, den Vertrieb von mehr oder weniger gleichartigen, nicht stark sich differenzierenden Produkten quasi transparenter zu gestalten und weniger über Produktverkauf künftige Einnahmen zu tätigen, sondern über ein Finanzcoaching, wo sie eben können sagen, welche Produkte haben welchen Nutzen für den Kunden. Also sie müssen viel mehr auf Kundenbedürfnisse eingehen und dann hat natürlich Bitcoin genauso einen Platz in dieser Beratung, oder?
Das würde ich sagen, das spricht ja alles sehr für Bitcoin, weil dort haben wir ja mega Transparenz. Du kannst jede Zahlung, kannst du nachschauen auf der Blockchain. Ja. Also ich habe jetzt den Dip nach dem FTX-Skandal habe ich auch wieder aufgestockt.
Aber Transparenz, wie die einzelnen Börsen funktionieren, ob die gute Geschäfte. Also, wenn ich dort von einem Wirtschaftsprüfer höre, hey, ich habe noch nie so eine schlecht organisierte Firma gesehen, wo so viele Risiken und Ungereimheiten und komische Sachen.
Aber eben, das ist jetzt das Problem,
wie die Firma. Das ist ja von Wirecard, oder?
Ich meine, FTX ist ein Problem, wie die Firma geführt worden ist, was da gemacht ist, dass die Leute, die das hätten sollen prüfen, dass die nicht richtig angeschaut haben. FTX geht pleite. Die Kunden haben keinen Zugang mehr zu ihren Kryptos und nachdem heisst es, Kryptos sind schlecht.
Ja.
Mhm. Am Ende des Tages ist doch einfach das Problem, dass die Börse schlecht geführt wurde.
Menschliches Versagen. Eben, Reto hat angesprochen, Wirecard. Man kann alles regulieren. Am Schluss, wenn kriminelle Aktivität im Spiel ist, auf allerhöchster Ebene, wo auch immer die Ebene jetzt mal ist, das kannst du nicht behindern.
Eben, aber also das Lustige ist ja, dass der Sam Bankman Fried. Also lustigerweise heisst er der Bankman, obwohl
genau,
das der Krypto-Gürtel
war. Das ist ein guter Name.
Der hat irgendwie die richtige Gen, aber den falschen Namen ausgewählt. Ja,
ist wie der Ivan Brot.
Er war wahrscheinlich der reichste Mensch mit 23. Irgendwie. Ich weiss nicht, wie viele Milliarden hat er schon eigentlich 17. gehabt, aber er hat es nicht geschafft als Unternehmer, auch einen Teil aus dem Vermögen rauszunehmen und außerhalb der Firma privates Vermögen aufzubauen. Das ist übrigens der Hauptgrund, warum ich bei Unternehmen sehe, dass sie unbedingt einen Finanzplaner brauchen, weil sie es nicht schaffen, weil sie alles als Klumpenrisiko der Firma haben. Aber item, was ich sagen will, er hat das nicht geschafft. Er ist aber lustigerweise einer von denen gewesen, der nicht nur altruistisch will, er hat viel Geld machen, um es nachher zu spenden, sondern er hat sich sogar bis zuletzt noch dafür eingesetzt, dass die Kryptobranche in den USA stärker reguliert wird. Also er hat eigentlich will eine stärkere Regulierung anstoßen, sagen wir es zumindest so. Er war nicht sehr erfolgreich in dem, aber wie er seine Firma geführt hat, katastrophal, oder?
Ich weiß nicht, wie tief man auf FTX eingehen, aber schlussendlich, wir weiss auch noch nicht genau, ob er ein Wolf im Schafspelz war, wo es immer am Schluss da rauskommt, wissen wir alles nicht. Oder wie die Verstrickungen nachher nach oben sind. Ich glaube, Fakt ist einfach, da ist so viel Misswirtschaft passiert, so viel menschliches Versagen, auch von den Aufsichtsbehörden in den USA. Eben, es war eine Entität, reguliert FTX US, oder?
Ja.
Und jetzt redet er noch in New York mit den grossen Tech-Gurus aus dem Silicon Valley, mit den Politikern auf allerhöchster Ebene, ist er eingeladen worden, in einer öffentlichen Ticket kostet irgendwie $2000 und so und rettet. Also irgendwie sind da ganz, 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 ganz spezielle Gegebenheiten.
Nochmal schnell, alles in Ehre, was du sagst, aber ich als Privatanleger habe mega Bedenken, in eine Börse zu investieren oder über eine Börse zu kaufen.
Richtig.
Wenn ich das Gefühl habe, da geht alle paar Jahre oder fast immer wieder mal eine pleite, oder? Die grösste 2014, wir haben Gox ist pleite gegangen. Yeah. Die Leute tun heute noch für ihr Geld warten, oder? Also kannst du jetzt jemanden ausrechnen, wie lange das geht bei FTX.
Die werden auch noch ein Zeitchen warten, oder?
Genau.
Aber das ist genau der Punkt auch wieder für die
Schweiz. Da habe ich doch kein Vertrauen, um dort drüber ein Geschäft zu tätigen, auch wenn mein Berater sympathisch ist, oder?
Genau, aber das Problem, das ist auf der Abo News, das Problem ist nicht, dass Kryptos oder Bitcoin nicht gut sind. Das Problem ist, dass die Firma scheiße war.
Ja.
Und das müssen wir doch mega unterscheiden, oder? Und jetzt, eben, das ist ein bisschen da, jetzt haben wir den Nachruf, wegen dem ist der Kurs auch wieder so eingebrochen. Bitcoin ist nicht gut. Das Problem ist die Firma.
Ja.
Das wollte ich sagen. Das andere ist, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Theranos in den USA. Das ist Elizabeth Holmes.
Super Dokumentation gibt es darüber. Ja, mega spannend.
Elizabeth Holmes, die mit 19 eine riesige Firma gegründet hat im Medizinbereich, die gesagt hat, sie können anhand von einem Tropfen Blut
alles messen,
auswerten. Ob du Krebs hast, ob du was auch immer. Es war alles Lug und Trug auf allerhöchstem Level. Die hat den Joe Biden, der noch Vice-Präsident war, in der Hütte gehabt. Und der hat sie gelobt vor allen Reportern. Dort ist niemand angegangen und hat gesagt, Bluttests sind allgemein scheiße. Dort hat man einfach gesagt, die Frau hat betrogen, die Frau mit dem mit ihrem Partner da, die haben betrogen. Die Medizinbranche war null Touch von dem. Die ist in Ruhe gelassen worden. Oder? Und da finde ich ein bisschen, einfach weil wir in der Kryptowelt unterwegs sind, geht es wieder auf Kryptos zurück.
Muss man natürlich sagen, eben, es ist eine polarisierende eine polarisierende Branche, ein polarisierendes Thema, Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter. Oder? Es ist sehr, Meinungen sind sehr, sehr leider noch schwarz-weiß. Oder die einen verteufeln es, die anderen loben es auf. Oder? Und es ist ja die Idee, dass wir da in schöne Grauzonen auch bekommen. Oder? Und die Medizinbranche, die gibt es schon, keine Ahnung, wie lange es Medizin schon gibt, schon seit hunderte von Jahren, oder? Tausende, Jahrhunderte, was auch immer. Oder? Medizin war immer da gewesen und die hat sich immer weiterentwickelt. Das ist eine Branche, die die Leute kennen. Kryptowährungen, Bitcoin ist etwas Neues, was kommt. Oder? Und das ist, man sieht auch, sind wir ehrlich, die breite Masse liest Medien, schaut, konsumiert gewisse Sachen und in denen heisst es einfach, ja, Energie gleich schlecht, gleich hoch, gleich schlecht, alles verteufeln, aus die Maus. Oder? Und das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Und jetzt ist natürlich schon auch der Moment da für Kritiker, die sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, ist alles nichts wert und jetzt schlägt es natürlich drauf. Oder? Und darum wird das jetzt auch so ausgeschlachtet. Und bei einer Medizinbranche, ja, da ist, jetzt hat auch der eine ein bisschen Quatsch gemacht, aber es ist, glaube ich, unumstritten, dass Medizin Probleme löst bei den Menschen, oder? Das ist eine ganz andere Branche, oder?
Ja.
Ich glaube, das ist auch der Punkt, wie es einfach noch so klein ist. Und darum habe ich es auch mit dem Dotcom-Event Crash ein bisschen verglichen, ja. Oder? Es ist auch eine neue Branche, das Internet, das dort gekommen ist, oder?
Genau. Ich denke, ein Kunde muss auch nicht in jeder Hinsicht alles verstehen, was in dieser Branche alles abgeht. Mir geht es darum, dass man die Finanzplanung an der grossen Stellhebel etwas kann bewegen kann. Weil letztendlich ist eine Finanzplanung immer nur so gut, wie sie auch umgesetzt wird. Also nur einfach für Theorie oder für ein schönes Buch bringt es ja gar nichts. Gut, oder?
Das ist ein ganz anderes Problem.
Und wenn wir jetzt sehen, die meisten Leute haben wirklich zuerst einmal noch ganz andere Sorgen. Du hast in deinem Podcast auch schon genannt, dass es ums Vertrauen geht in die eigene Altersvorsorge. Ich rede immer von der Generation 50 minus. Da zählen ihr noch dazu, ich bereits nicht mehr. Das sind die Leute unter 50, die länger arbeiten dürfen. Mehr dürfen einzahlen, aber weniger überkommen im Alter. Oder? Und diese Herausforderung in der Schweiz ist tatsächlich überhaupt noch nicht gelöst. Ich würde sagen, jeder Zweite, der über 50'000 Franken verdient, der hat im Alter weniger als die Hälfte vom heutigen Lohn Ersatz als Renten. Oder? Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir das Thema an? Ist da Bitcoin die beste Lösung dazu, weil das langfristig den höchsten Zuwachs verspricht? Oder sollten wir das auch mit Anlageklassen machen, wo wir wirklich schon über sehr lange Zeit einen validierten, also einen wissenschaftlich erhärteten Erkenntniswert haben, von dem wir können ausgehen können? Und nach Inflation, also man redet von sogenannten Realrenditen, kann man sagen, Immobilien geben etwa 2-3%. Also eben, das ist die inflationsbereinigte Rendite, nicht nur in der Schweiz, weltweit. In der Schweiz ist sie in letzter Zeit ein bisschen höher gewesen. Und bei den Aktien liegt sie etwa inflationsbereinigt bei 5%. Oder? Du kannst also sagen, Immobilien 2,5%, Aktien 5%. Das ist ein Wert, wo du als konservativer Anleger langfristig darauf kannst zählen. Egal wo auf der Welt, sicher nicht mit Einzelinvestment, da kann es mal gut laufen. Am Stammtisch hört man ja immer nur die guten Sachen oder was gut gelaufen ist. Niemand erzählt, dass er in Wirecard investiert. Doch, ich habe Kunden gehabt, die haben auch schon gesagt, ist alles total abgeschmiert. Ich habe gesagt, ja, ich habe es ihnen ja gesagt, keine Einzeltitel. Unter halbe Million, vergiss es, muss nicht auf Einzeltitel gehen. Und darum, wer ein Investmentportfolio unter halbe Million hat, finde ich eben, müsste jetzt aus meiner persönliche Optik als unabhängige Finanzplanungsexperte auch nicht unbedingt schon auf Bitcoin gehen, weil einfach das Risiko zu gross ist, der Stellhebel zu klein ist und der Aufwand, den die Einzelperson machen müsste, das ist so wenig, oder? Finde ich, das ist einfach der Markt noch nicht ganz reif. Mhm. Kunden, die aber sagen,
würde ich jetzt ein bisschen widersprechen, aber
klar, also erwarte ich nicht anders.
Und darum, wir müssen ja ein bisschen kontroverser
genau,
werden.
Genau, wir müssen das wieder
ein bisschen sprich jetzt mal.
Darum habe ich auch gesagt, Lotto spielen oder rauchen, das ist noch schlimmer, oder? Mhm. Du tust etwas gegen deine Gesundheit, gegenüber deine Finanzen. Einzig positiver Effekt ist der AHV, da tust du noch ein bisschen alimentieren. Aber wenn du dann eben früher stirbst und nicht mehr so viel Rente ziehst und etwas einzahlst vorher, aber eigentlich spricht überhaupt nichts fürs Rauchen, oder? Also ich bin jetzt nicht total ein Anti-Raucher, habe ja selber mal geraucht, aber man muss irgendwann die Erkenntnis haben und sagen, okay, ja, dann mache ich es jetzt anders, dann höre ich auf, oder? Das Lottospielen ist für mich auch reine Spekulation, ich habe einen Wunsch, ich habe einen Traum, ich habe das Gefühl, ja, ich bin smarter als der Rest. Und viele tun eben im Anlagebereich auch aus Gier, aus Spekulationsabsichten handeln. Eben, ich hatte gestern ein Webinar mit Chinesen gehabt, die sind total in dieser Kultur. Da hatte ich etwa 700'000 Zuschauer gehabt, über das Webinar im Fernsehen, also eine grosse Masse. Und ich höre aus dem Markt heraus, es wird viel mehr spekuliert. Also Geld machen ist absolut
das
Thema.
Aber das ist genau der Punkt,
und die oder? Wollen den Richtung auch zeigen, weil die sind noch eine aufstrebende Nation. Das ist nicht so in der Schweiz, ja, wir haben zwar Milliarden auf dem Konto, aber wir zeigen es nicht, wir laufen nur in alten Klamotten rum. Oder? Das ist so der Schweizer
Stil. Aber das ist genau der Punkt, oder? Wir haben ja heute das Problem, dass die Jungen, jetzt haben wir das 150 gesagt, wo immer die Jungen jetzt definiert werden, oder?
Ja.
Dass die ja ein Problem haben, wir wissen alle, wir müssen etwas machen.
Ja.
Wir müssen etwas machen, wenn du im Alter einen gewissen Standard willst haben.
Ja.
Du hast, glaube ich, auch im Podcast gesagt, du rechnest mit gar nichts mehr AHV, die du bekommst, oder? die Leute wissen, dass sie etwas machen müssen.
Ja.
Und da kommt zum Beispiel auch noch etwas wie Bitcoin, wo sehr, sehr jung ist noch, ja, völlig, oder? Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist einfach massiv. Ich meine, das Risiko ist immer 100%, außer du gehst hebeln, was eben völliger Quatsch ist, oder? Aber Totalverlust hast du bei jeder Assetklasse. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass eine Immobilie pleite geht und so weiter, wie hoch ist das Risiko, dass eine Firma pleite geht, an Aktien und so weiter. Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist halt einfach schon massiv. Bei Bitcoin, wenn wir jetzt einfach mal schauen, aber du hast die Prozent angesprochen vorher, gehst über die letzten 4-5 Jahre, du kannst das Rolling zurückgehen, nimmst 4-5 Jahre einmal, da bist du immer so bei 50%, wo Bitcoin im Schnitt gemacht hat. Klar, die Vola ist extrem stark, oder? Jetzt bleiben wir konservativ. Mit 25% pro Jahr hast du jetzt immer können rechnen, oder? Und das ist dann das, wo die Leute natürlich extrapolieren und sagen, in Zukunft wird das auch so sein. Und dementsprechend zieht es natürlich dort rein, weil sie sehen, das Chancen-Risiko-Verhältnis ist natürlich ganz auf einem anderen Punkt. Und jetzt ist die Frage, wie nimmt man das in eine schlaue Planung rein, oder? Dass es nicht das sogenannte FOMO gibt und sagt, hey, jetzt gehe ich da all in, weil das wird eh wieder so passieren, oder?
Genau, aber
das kopflose Investieren.
Ich habe den Podcast gehört zu diesem Thema. Ich muss sagen, als Finanzplaner finde ich das extrem gefährlich.
Welchen
auch wenn du sagst, ich mache keine Beratung, aber im nächsten Satz sagst du, da ist der 5-Jahres-Plan, wie du mit Bitcoin zum Eigenheim kommst. Den meine ich. Und dort finde ich es einfach gefährlich, weil das ist absolut spekulativ. Das ist aufgrund von vergangenen Zahlen, wo du ja immer etwas schön rechnen kannst.
Ja.
Stimmt von der Idee her, in der Theorie, aber praktische Evidenz null. Verantwortung null. Eine Haftpflichtversicherung, die du dann für das zahlen würdest, glaube ich nicht. Oder? Also letztlich geht es darum, bei der Finanzplanung dem Kunden Szenarien aufzuzeigen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn er investieren will. Man redet heute in der modernen Form von zielbasiertem Investieren. Da geht es nicht darum, das maximale Risiko zu tragen oder einzugehen, sondern eigentlich nur so viel Risiko zu nehmen, wie es nötig ist, dass du dein Ziel zu einem maximal schnellen oder sicheren Ansatz kannst erreichen kannst. Und dort finde ich es eben sehr spekulativ, wenn ich jetzt auf ein Einzelinvestment, weil ich sage, ja, CS ist ja günstiger als ein Kaffeetassli heute am Paradeplatz, oder auf Bitcoin oder auf einen Rohstoff und sage, ja, ich tue so Ölschorten, damit, weil ich weiss, jetzt irgendwann ist dann der Krieg fertig nächstes Jahr und dann wird es wieder günstig. Das finde ich einfach sehr spekulativ. Wenn ich einen Kunden will, zu einem Anlageplan beraten, hat einen Eigenheimwunsch, das ist sehr etwas Emotionales, so, das ist ja eine Lifestyle-Entscheidung für seine Familien und so weiter, dann wird die Kunden mit einer höheren Sicherheit davon ausgehen, dass sie dem Plan näher kommen. Und wenn sie nachher merken, dass ihr Portfolio, ihr Weg dazu von extremen Schwankungen unterworfen ist und ständig hast du das Gefühl, ja, also jetzt langt es gerade noch knapp für eine Hundehütte, ja, jetzt können wir vielleicht noch den Zugang kiesen, aber sonst, momentan liegt nicht mehr drin und du musst die ganze Zeit sagen, kauft mehr, weil jetzt ist es doppelt so günstig, jetzt hast du schon 70% Black Friday Rabatt, oder? Sagen, nein, ganz so cool ist es eben doch nicht, oder? Ich sehe dann einfach bei den Durchschnittskunden viel rascher, wir sind irrational, wir sind Menschen, oder? Wir funktionieren so, noch wie wenn wir in der Savanne haben müssen kämpfen und dann heisst es einfach plötzlich, wenn eine Gefahr droht, schnell weg, hau ab, oder? Weil eine Gefahr droht ist. Und ich sehe es einfach bei vielen Kunden, die noch in der steigenden Phase vom Börsenboom den Sparplan gehalten haben, wie sie dann aufhören zu sparen. Genau dann, wenn es eben günstiger wird, wenn wir einen Drawdown haben. Und bei der höheren Volatilität, wie wir es bei der Bitcoin haben, ist die Gefahr umso höher. Also, das ist alles rational absolut verständlich, kann ich folgen. Aber ich tue es einfach verhaltensökonomisch argumentieren, das funktioniert bei den Menschen nicht, wie wir Menschen sind.
Aber der Punkt ist, ich bin völlig bei dir. Also, schlussendlich, du musst es natürlich in einem Gesamtkontext sehen. Ja. Es macht absolut keinen Sinn, dass du kopflos all-in gehst, oder? Das haben wir schon mehrmals. Ich glaube, da haben wir einen Konsens, oder?
Ja.
Was ich auch immer wieder gesehen ist, du hast es vorher erwähnt, dass man natürlich auch gewisse Cash-Positionen aufbaut, dass es extrem wichtig ist, oder?
Und das also das heisst, die Gewinnabschöpfung, oder? Die
genau, da scheitert, ich würde jetzt mal behaupten, 90-95% der Leute, die jetzt Bitcoin kaufen, scheitern daran.
Ja.
Warum? Sie verlieben sich ins Essen.
Ja.
Und das ist eine der grossen Herausforderungen, die ich auch meinen Kunden probiere mitzugeben, dass sie das rational auch verstehen, dass man sich nicht verliebt darin. Und auch, ja, tut mir leid, gewisse Gewinnmitnahmen muss nehmen, um sich auch können, die Schwankungen auch kann abfedern, was man immer in der Finanzplanung dann mit dem Cash weiterhin macht und so weiter, oder? Und das ist genau die grosse Problematik. Und nicht, wenn alle darauf aufspringen, auf dem All-Time-High gehst du noch voll alle rein. Einfach, dass man nicht eben das Kopflose macht, weil man einfach nur die Rendite sieht. Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube weiterhin, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, massiv besser ist als andere Anlageklassen. Das ist meine persönliche
Meinung. Das hast du vor einem Jahr schon gesagt und jetzt haben wir 70% verloren. Dass es jetzt sagst, ist klar,
nein,
jetzt
sind Chancen höher. Das habe ich auch vorher gesagt. Wenn du weißt, wenn du den Markt bis zu einem gewissen Grad verstehst, da gibt's Metriken, die du kannst nehmen. Du kannst, wenn du den Markt verstehst, auch wie das Ganze, ich sage jetzt ganze, der Markt unterwegs ist, dann weißt du, wo du stehst. Wir haben eine schöne Zyklen bei Bitcoin. Wenn du die verstehst, dann kannst du das auch bis zu einem gewissen Grad nutzen. Es geht nicht darum, dass du das Low und das High findest, sondern dass du einfach einen gewissen Zyklus mitmachst über die Jahre. Oder? Und das ist das, was ich den Leuten probiere mitzugeben, zu verstehen, dass sie dann sagen, okay, nimm dann eine gewisse Chips vom Tisch, quasi, wie man so sagt. Oder? Mhm. Schichte das um, was immer denn deine Ziele sind in der Finanzplanung. Und lass deinen Sparplan dann laufen, wenn es Sinn macht, und dann stoppst du. Und das sind genau die Sachen. Ja. Das ist nicht anders bei Bitcoin wie bei anderen Märkten. Die Frage ist einfach, es geht schneller und wie kannst du das Ganze einordnen? Ja. Und das ist schwierig.
Also ich höre raus, es braucht unbedingt eine Strategie.
Definitiv.
Und irgendwo musst du es eben Zyklen auch beurteilen.
Definitiv.
Also das schmeckt für mich stark eben auch nach Timing. Also du musst können einschätzen, wo stehen wir in der ganzen Bewegung. Und seit etwa 30 Jahren haben wir aus der Finanzindustrie, also aus der Wissenschaft, sind auch schon mehrere Nobelpreise dafür vergeben worden, dass man kann sagen,
das Timing kannst du nicht nehmen.
Das Timing bringt es nicht. Also Time in the market is more important than timing, oder? Richtig. Also mit dem investiert bleiben, nehmen wir ein Beispiel, 10 Jahre Standard & Poor's 500, oder der amerikanische Aktienindex von den 500 grössten börsenkotierten Firmen, über 10 Jahre, wenn du die 10 besten Börsentage verpasst hättest, weil du das Gefühl hast, oh, jetzt ist shaky, jetzt ist risky, jetzt nehme ich es raus, wenn du die 10 besten Tage verpasst hast in diesen 10 Jahren, das ist ja verdammt wenig, oder? Dann hast du deine Performance von 7% ursprünglich für die ganze Zeit investiert bleiben, halbiert auf 3,5%. Also nur die 10 besten bösen Tage vermeiden. Und hättest du sogar 20 Tage, weil du es ein bisschen verpasst hast, wegen Corona, was auch immer, dann wärst du sogar schon bei null. Also es kommt extrem darauf an, dass du eigentlich die ganze Zeit mit dabei bist. Dass du einfach investiert bleibst und vergissst. Also fire and forget, sagt man Militär, bei diesen Raketen, die einfach aufs Ziel fliegen und du musst nicht mehr intervenieren, oder? Also, und ich habe das Gefühl, Bitcoin ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass du einfach kannst sagen, ich kaufe mal und lasse dann liegen und nach 30 Jahren hole ich es ab und dann bin ich schon vermögend, oder?
Jein. Ich würde jetzt mal behaupten, jein. Also wenn man jetzt, ist wieder da, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, dann, wenn du vor ein paar Jahren das gemacht hättest, dann fair enough, hast du immer noch mehr auf dem Konto grundsätzlich als...
Und hoffentlich in einer Cold Wallet.
Und hoffentlich in einer Cold Wallet, genau. Das bedeutet jetzt nicht, oder, dass es in der Zukunft immer so weitergeht, aber werden wir sehen. Oder? Ja. Aber grundsätzlich, historisch gesehen, bist du gut gefahren, auch mit diesem Ansatz. Jetzt kannst du natürlich sagen, eben, du probierst zumindest halt einfach gewisse Zyklen zu verstehen. Und das ist schon recht extrem bei Bitcoin, wie man das sieht, wie die Zykliken da sind. Also das Spannende ist auch, durch die Öffentlichkeit von Bitcoin, von den Transaktionen, von der Blockchain, kannst du in Echtzeit relativ genau sehen, wie verhalten sich die Nutzer in diesem Netzwerk. Mhm. Und da gibt es auch, wie du es immer so schön sagst, evidenzbasiert, wo du gewisse Daten kannst herbeiziehen kannst. Aber es geht nicht darum, perfekt zu timen. Aber gewisse Zyklik hast du bei Bitcoin, die kannst du nicht wegnegieren. Nur schon durch das sogenannte Halving, den Angebotsschock, der alle 4 Jahre passiert. Oder? Das ist etwas, das kennen wir gar nicht. Mhm. Das kennen wir bei anderen Assets gar nicht. Und das ist auch die Frage, ist auch etwas Neues für die Bewertung von dieser Branche? Wie bewertet man Bitcoin am Schluss? Oder? Ja. Mit so einem Halving-Effekt, wo von einer Sekunde auf die andere plötzlich einen Angebotsschock hast von einer Halbierung. Ja. Das sind alles so Sachen, die halt einfach wirklich neu sind, spannend sind und dementsprechend auch eine gewisse Zyklik, ganz klare Zyklik, hervorrufen am Schluss. Ja, oder?
Genau. Wir haben ja auch schon die Frage auf, was gibt es für Alternativen. Gold haben wir vorher auch schon kurz angesprochen. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan von Gold, muss ich sagen, als Anlageklasse. Weil, wenn man es jetzt immer wieder wissenschaftlich anschaut, hat Gold eigentlich auf lange Frist inflationsbereinigt fast keine Rendite gebracht. Oder? Es ist also ein Rohstoff, der eben nur noch sehr begrenzt gemeint wird. Also klar gibt es ein bisschen Mining und so weiter. Wir haben jetzt noch keinen Planeten gefunden, wo das Gold besteht, wo man könnte, das Zeug in die Schweiz... Oder,
in Schweiz, nicht rentabel.
Nein, das ist ein komisches Businessmodell. Auf jeden Fall, ich bin dort auch sehr zurückhaltend. Ich sage auch, wenn Kunden Gold wollen, im Sinn von, kaufen sie ihrem Partner, der Partner mal Goldschmuck oder sonst irgendetwas Schönes. Was man kann sagen, Gold ist insofern spannend. es ist dann nicht abhängig von der Technologie oder von Energie. Du kannst es wirklich daheim halten. Du bist nicht davon abhängig, funktioniert das Internet noch, haben wir Strom, oder? Mhm. Und es ist also im Worst Case, hätte man einen Atomkrieg in Europa, kannst du sagen, Gold ist stabil. Das tut sich nicht so schnell verändern. Du verlierst keinen Schlüssel, dass die Assets kannst zu Geld machen und eintauschen. Insofern, naja, also ich würde sagen, mal so halbwegs noch plausibel. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn etwa die Hälfte der Leute sagt, ja, ich will Gold. Ja, aber es muss dann nachhaltig sein. Und dann sage ich, nachhaltig? Wie wird Gold nachhaltig gefördert? Also es gibt ja scheinbar mittlerweile Firmen, die sagen, sie können kontrollieren, woher das Gold käme. Aber rein chemisch gesehen ist es ein Prozess, der einfach die Umwelt verschandelt. Es geht nicht anders. Und Nachhaltigkeit ist natürlich bei vielen Menschen heute ein Thema. Vielleicht in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr. Aber ja, also dort habe ich natürlich auch gewisse Bedenken, ob Bitcoin das Problem kann entschärfen kann, wie das andere Kryptowährungen bereits gemacht haben. Momentan sieht es nicht danach aus. Aber
redest du vom Energieverbrauch?
Ja, genau. Und dort finde ich, müssen wir halt auch darüber reden, ob man das kann lösen kann. Natürlich kannst du sagen, es ist im Verhältnis wenig, aber es gibt ja Alternativen. Wieso nutzt man denn die Idee nicht, wenn man schon sagt, wir sind progressiv und offen für alle Technologien?
Wie schlimm ist der Energieverbrauch von Bitcoin?
Wie schlimm, dass der Energieverbrauch, der ist überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht.
Also klär mal auf, weil das ist etwas, was du immer wieder liest, oder? Bitcoin verbraucht zu viel Energie.
Die Argumentationskette ist ja Strom gleich, also Stromverbrauch gleich schlecht, weil CO2. Das ist ja die Argumentationskette, die man heute immer wieder hört. Egal, was man mit dem Strom macht, oder? Im Tesla ist es dann wieder gut, oder? Ist wieder ein anderes Thema, oder? Aber grundsätzlich ist es ja, viel Stromverbrauch gleich schlecht, weil CO2 dementsprechend Umwelt schlecht und so weiter, oder? Und schlussendlich ist ja die Frage, ja, von welcher Quelle kommt der Strom? Oder? Das ist ja die Frage. Und ich meine, niemand stellt ein Kohlekraftwerk auf, zum Beispiel zum Bitcoin minen. Niemand. Sondern im Gegenteil, also ich bin fest davon überzeugt, dass Bitcoin an der ganzen Energiewende einen Schub wird verleihen. Warum? Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Windräder. Windräder stehen teilweise still. Warum stehen sie still?
Weil sie nicht wissen, wohin mit der Energie.
Ja, sie können sie ins Netz einspeisen, weil die Netze überlastet sind. Sein Netz ist ein Stromnetz, oder? So ist das Thema, das mich als Ingenieur auch sehr, sehr stark immer interessiert, oder? Geht nicht. Ja, dann stellt man halt die Dinger ab.
Das Problem haben sie jetzt bald im Wallis, oder?
Genau.
Die Solaranlagen, der steht an der Grenze zu Italien.
Genau.
Und was, Netz, das nicht
was machst du mit dem Strom? Was machst du mit dem Strom? Den kannst du nicht einspeisen. Also musst du ihn lokal brauchen. Also,
ich glaube, Firmen haben ja in der Schweiz zugemacht zum Meinen, aber du meinst, die gehen jetzt wieder auf?
Ja, das ist dann die Frage, wenn du ein
Angebot hast. Wie du willst die Energie nutzen
von schlussendlich ist es einfach ein Beispiel, oder, wo man darüber nachdenken kann. Ja, warum lässt man jetzt nicht die Anlage laufen? Weil ich weiss, ich habe zwei Kunden gehabt, die haben mir das erzählt auch, ich arbeite bei Energielieferanten und so weiter, die tun teilweise den Strom im Boden ableiten. Mhm. Der wird einfach nicht gebraucht. Der wird für nichts gebraucht. Ja. Entweder stellen sie es ab oder sie leiten ihn ab im Boden. Jetzt kannst du doch sagen, ja, Entschuldigung, aber das sind so Ineffizienzen, die wir haben in unserem Energieversorgungsnetz, überall. Ja. Wir müssen mal vergleichen, weltweit die Energieproduktion, nehmen wir an, ist ein Meter. 30 cm von diesem Meter sind Verlust. Der Anteil von Bitcoin ist, je nachdem wie viel Rechenleistung im Netzwerk ist, etwa ein Millimeter. Anteil von dem Meter.
Ich finde, wir kommen doch ein bisschen von der Diskussion
an. Nein, ich will nur schnell sagen.
Können wir doch darauf ein, dass man Stake of Proof machen könnte?
Proof of Stake ist ja das, was Ethereum macht, oder?
Ja.
Ethereum ist
wieso macht das Bitcoin nicht?
Ganz bewusst nicht. Wir sehen ganz klare Tendenzen bei Ethereum. Jetzt beim Wechsel von Proof of Work, man braucht Energie, Rechenleistung, um das Netzwerk aufrechterhalten, Netzwerk schützen und so weiter. Geht man jetzt auf Proof of Stake, was Ethereum macht, und sagt, okay, wir brauchen nicht mehr die Energie, sondern die Blockchain weiterentwickeln, die müssen einfach ihr Geld hinterlegen.
Ja. Das ist mindestens doch eine elegante Lösung, man braucht
das Problem ist jetzt, wir sehen ganz klar, es sind ungefähr, hat Zahlen nicht mehr ganz Stand heute im Kopf, aber es sind 68-70% von allen Ether, die gestaked sind, hinterlegt sind, sind in den Händen von 4 zentralisierten Anbietern.
Okay, vier du meinst, die würden den Einfluss nehmen und Kontrolle?
Nicht nur vielleicht, sie nehmen es. Ja. Warum? Das sind zum Beispiel Anbieter wie Coinbase, Kraken, Lido, Bitcoin Swiss übrigens ist auch sehr stark.
Mhm. FTX auch nicht mehr.
FTX ist nicht im Spiel gewesen. Aber das sind regulierte, zentrale Einheiten.
Ja.
Oder? Und dann ist natürlich klar, wenn ein Staat, und das sehen wir jetzt auch mit der sogenannten OFAC-List in Amerika, also eine Liste, wo Leute Wallet-Adressen zum Beispiel draufstehen, wo nicht verarbeitet werden von regulierten Anbietern. Mhm. Dort sieht man jetzt ganz klar, dass Zensur stattfindet, dass Transaktionen nicht verarbeitet werden, weil wenn der Staat natürlich zu diesen Validatoren herangeht und dann sagt, hey, wenn ihr das verarbeitet, dann verliert ihr eure Lizenz. Mhm. Und jede Firma, die logischerweise reguliert ist, die sagen dann, nein, ich kann mein Business nicht mehr laufen lassen. Oder? Mhm. Das heisst, es führt rein aus dem Gedanken vom freien, dezentralen Geld oder von Zensurresistenz, führt ein Proof-of-Stake-Verfahren, und das sehen wir jetzt ganz klar bei Ethereum, dazu, dass Zensur stattfindet. Mhm. Und bei Proof-of-Work, da hast du keinen Einfluss auf eine zentrale Einheit, oder?
Ja, okay, also das könnte ein Vorteil sein. Umgekehrt, man will ja, du sagst ja jetzt Zensur, aber man will ja auch mehr Regulierung jetzt. Es braucht es ja, die Branche fordert es, weil sonst könnte es dazu führen, dass einfach immer mehr Börsen zugehen.
Ja.
Und ich denke, es ist auch wieder eine Chance für die Schweiz, eben, weil wir sind als gut regulierter Finanzmarkt bekannt. Und es könnte ja heissen, dass wir Schweizer Banken oder Schweizer Finanzdienstleister in diesem Bereich könnten das aus der Pole Position.
Aber das ist dann auf der Ebene vom Anbieter und nicht auf der Ebene, wo die Zensur stattfinden kann, vom Produkt quasi.
Genau. Die FIMA hat ja auch schon ziemlich stark aufgeholt und sich ein gewisses Krypto-Know-how erarbeitet. Ich weiss jetzt nicht, ob das in deinen Augen genügend ist.
Also ganz ehrlich, die FIMA macht einen super Job, was das anbelangt.
Ja.
Vor allem auch der Austausch mit der ganzen Branche und so weiter. Das ist aber der Vorteil von der Schweiz, dass wir so nah und klein miteinander reden auch noch, oder?
Ja.
Nein, die haben teilweise ein gutes Know-how. Jetzt mit dem Schritt, wo es weitergeht, Stichwort Relay, eben mit wie viel, ohne dass du dich registrieren musst, mit den 1000 Franken und so weiter. Ich glaube, das schiesst jetzt über das Ziel aus, das ist meine persönliche Meinung, weil es nicht technologieneutral ist, aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich, die Firma ist auch offen und baut sich das Know-how auf, also finde ich gut, oder?
Ja.
Aber rein von den Nachteilen her, da muss man schon unterscheiden, ja, Regulierung braucht es, glaube ich, wenn es zentrale Anbieter sind, dass da ganz klare Standards eingehalten werden, was mit den Kundengeldern gemacht werden und so weiter und so fort. Aber es hat nichts damit zu tun mit...
Ja. Ich denke, in der ganzen Diskussion könnte es helfen, wenn wir ein bisschen wegkommen von diesen, ich sage jetzt, Argumenten, die bei Verschwörungstheorien sind. Ja, die Welt geht unter oder alle dürfen dich enteignen und die Staaten dürfen dich ausrauben und so. Ich will ein bisschen von dem wegkommen. Und, sorry, wenn ich es nochmal anspreche, aber wenn ich deine Podcasts höre, habe ich immer so untergründiges Gefühl, es fängt jetzt gerade an shaken und wir sind da auf dem Dampfer, der sinkt und die Durchsage vom Kapitän kommt. Oder? Und dann habe ich auch das Gefühl, ja.
Gut, das bringt auch Klicks, oder? Das
darf man auch sagen. Nein, ganz ehrlich. Nein,
also aus Sicht von einem deutschen Anleger kannst du sagen, ja, das mag sein, ich höre ja das auch, aber letztendlich in der Schweiz ist die Situation nicht so gravierend.
Ich kann jetzt gerade sagen, genau. Ich glaube, da müssen wir einfach unterscheiden. Genau. Wenn wir aus Schweiz, ganz ehrlich, wir in der Schweiz leben in einem Ponyhof. Ich glaube, da sind wir uns einig. Uns geht es super. Ja. Wir haben grundsätzlich auch mit Covid-Situation, darf man das sagen, so Schweiz wie der Band oder so,
ich weiß nicht.
haben wir natürlich eine ganz andere Situation.
Ja.
Ich habe aber auch teilweise wirklich auch die Hälfte von meinen Kunden sind aus Deutschland oder aus rundum und so weiter. Und die Leute kommen mit gewissen Ängsten zu mir, wo sie, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, ja, sei dahingestellt. Aber ich nehme die ernst, ich nehme die ab, oder? Und ich glaube einfach, dass wir ein bisschen rauszoomen auch und das Weltgeschehen dort mit einbeziehen, wenn es das Thema Bitcoin anbelangt. Oder wenn man Bitcoin einfach aus Schweizer Sicht betrachtet, ist es ein ganz anderes Thema, bin ich völlig bei dir.
Also ich glaube schon, dass die Gefahr besteht. Also wenn man das konstatiert, dass eigentlich schon vor mehr als einem Jahr ist eigentlich relativ klar gewesen, jetzt aus Sicht von einem Finanzplaner, dass im Euroraum eine grosse Inflationsgefahr besteht. Und die wird kommen, ist nur die Frage, wie schnell und in welchem Land wie stark. Das hat Hans-Werner Sinn schon in seinem Buch geschrieben, dort mal. Und heute muss man sagen, die EZB ist natürlich einfach der Geldautomat für den Club Med, auf Deutsch gesagt. Also letztlich die Deutschen finanzieren die mediterranen Länder, denen ihre Staatsschulden.
Aber
das ist eine grosse Gefahr für den Euro. Ja. Und darum kann ich die Bedenken, die deutsche Anleger und Investoren haben, sehr gut nachvollziehen. Aber das heisst nicht per se, dass man wegen dem Bitcoin als erste Massnahme gerade muss ins Auge fassen. Meine Überlegungen gehen zuerst einmal über andere Währungen. Aber Bitcoin könnte eine sein, aber es ist nicht die einzige. Es könnte darüber gehen, dass man sagt, okay, man tut in Sachwerte investieren, also in Unternehmensbeteiligungen, Immobilien etc. Allenfalls auch in Rohstoff, oder? Es gibt da noch Haufen anderes. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe auch gutes Geld, aber es geht mir jetzt nicht darum, um noch mehr Rendite zu erwirtschaften, sondern um mehr Spass zu haben im Leben. Oder? Und dann kaufen sie ein Weingut oder kaufen Kunst oder einen Oldtimer, whatever. Und ich finde, man muss in dem Rahmen sehen. Und für mich ist eben nicht die alleinselig machende Lösung in dem Sinn, Bitcoin, sondern als eine von verschiedenen. Eben, dort bin ich sehr offen als Finanzplaner, um zu sagen, wir müssen das Gesamte anschauen. Wo haben wir den grössten Stellhebel?
Also da bin ich völlig bei dir. Also okay. Wie gesagt, es ist nicht All-in-Bitcoin, Vollgas und sowieso. Eben, sich auch nicht verlieben in gewisse Sachen. Aber es gibt weltweite Risiken, die natürlich Bitcoin vorantreiben, weil Bitcoin nicht das Problem löst. Oder? Mhm. Und die Inflation, ja, wir reden immer, die Inflation ist da. Aus Schweizer Sicht kann man sagen, wir haben es relativ gut. Ja. Oder im Vergleich jetzt zu den USA und zu Deutschland, respektive zum EU-Raum. Aber das ist genau dort, Bitcoin greift dort überall. Was wieder einen Effekt hat, wenn du als Schweizer Bitcoin haltest, dass das einen positiven Effekt hat, im Sinne von, ja, die Leute sehen halt einfach, welches Problem Bitcoin löst. Und das ist nämlich auch ein weiterer Punkt. Ich habe letzte auch eine Transaktion, 100 Franken habe ich ja jemanden müssen schicken auf Weißrussland. Bank hat man es nicht ausgeführt. Ja, wir machen keine Überweisungen mehr nach Weißrussland. Wieso? Was ist das Problem?
Ja.
Und dann muss ich sagen, sorry, ich kann mit meinem Geld bis zu einem gewissen Grad und ich habe immer in letzter Zeit, vielleicht ist das eine rein subjektive Wahrnehmung von mir, aber meine Bank läutet mir relativ viel an in letzter Zeit.
Und gut, sagt, du bist jetzt auch ein bisschen exponiert dadurch.
Vielleicht. Ja, logisch, aber darum sage ich ja. Aber es gibt einfach gewisse Anzeichen, sei es, was kannst du mit deinem Geld machen, es wird nachgefragt, gewisse Transaktionen kannst du nicht mehr machen, die Inflation ist ein Thema, Enteignung ist ein Thema, wo die Leute Angst haben, wo ich auch finde, muss man in eine Risikobewertung mit reinziehen, oder? Jetzt für uns Schweizer sind wir uns völlig einig, oder? Aber es ist halt einfach, das Bitcoin-Thema ist ein globales Thema und darum finde ich es aber auch wichtig, dass man das so betrachtet.
Ich musste schnell etwas nachschauen. Du hast gesagt, wegen Verschwörungstheorien, wegen Enteignen. 2013 Zypern hat die Bevölkerung enteignet und ab einem gewissen Betrag vom Konto, ich glaube es sind 50'000 oder so, sind 6%, 10% sind einfach mal abgebucht worden. Oder? Ja. Also, das ist noch nicht so lange her, oder? Das ist ein Fakt. Also das ist
nein, ist das Nachbarland, ist ein spezieller Finanzmarkt. auch ein bisschen
absolut, ich sage nur, es kann.
Richtig, sagen wir es mal so.
Es kann passieren, oder? Und das Zwielichter, das haben wir halt schon an gewissen Teilen auf dieser Welt, oder? Ja. Also, ich will nicht sagen, Verschwörungstheorien sind gut, um das Ganze voranzutreiben. Ich sage nur, es kann effektiv passieren, Enteignung, oder? Jetzt einfach mal zu dem Thema.
Aber eben aus einer Wohlstandsnation aus, eben, dass relativ wenig Risiko wird tragen oder eingehen, ist das natürlich eine Anlageklasse, die wirklich high risk ist. Und darum finde ich, wir müssen es auf dem Level wie Private Equity oder so anschauen. Und das sind meistens Kundensegmente, die in dem Sinn schon professionelle Anleger sind oder eben mehr Risiko können tragen, die schon gewisse Erfahrung mitbringen. Und ich würde einfach, mein Statement ist, für diese Kundensegmente sehe ich das sehr wohl. Tiefere Kundensegmente, die Erfahrung, die Assets noch nicht haben, noch nicht so viel in dem Sinne auch Liquidität haben, dass sie können sagen, das ist mir gleich, wenn ich jetzt mal 70% verliere in einem Jahr, weil ich schaue das langfristig an. Die können das total entspannt anschauen, weil die haben dort Millionen, oder? Dann finde ich, okay, die kommen mit dem klar. Obwohl ich muss sagen, im Affluent-Bereich, wo ich berate, sehe ich auch Kunden, die brauchen einfach ihre 20.000, 30.000 Franken pro Monat, was verbrennen. Und wenn gut, das dann mal nicht mehr kommt.
Dann kommt sie auf 70% Verlust auch nicht mehr drauf an.
Ja, das ist nicht mehr Frage, wie hoch sind die Auslagen oder was haben sie sonst noch für unternehmische Risiken? Und wenn ein Unternehmen natürlich sagt, ja, während Corona kann ich nicht mehr geschäften, weil ich werde nicht mehr beliefert oder der Regulator schreitet ein und verbietet mein Geschäft, weil es jetzt nicht relevant ist in der Corona-Zeit, oder? Dann muss ich sagen, ja, das ist ein Risiko, das man nicht auf dem Radar gehabt hat. Das ist Black Swan, oder? Und dann musst du darauf eingehen, wie kannst du das finanzplanerisch lösen? Und dadurch finde ich, bin ich halt immer am Verfechten Cash is King, also man soll genügend Liquidität haben und einfach genügend diversifiziert sein. Und wenn dann 4-5% noch Bitcoin sind, wegen dem geht die Welt nicht unter, aber es rettet auch nicht deine Altersvorsorge.
Das ist...
Ich glaube schon. Aber ja, das wir müssen Stunden darüber diskutieren.
Wir reden dann in ein paar Jahren noch. Genau, was ich schon ein bisschen früher noch will. Wobei ich gar nicht mehr im frühen Rente, weißt du? Aber erst mit 70.
Ah, okay, gut.
Sehr gut. Hey, wir sind weit über eine Stunde. Ich glaube, Themen gäbe es noch mega viel, aber es muss auch immer Sinn machen im Podcast. Wie viel will man ansprechen? Kann man ansprechen? Ich möchte euch zwei eigentlich noch das letzte Wort geben, wo man euch kann finden kann. Mark, findet man dich?
Überall.
Also Mark Steiner Consulting.
Also Webseite marksteiner-consulting.ch, genau, ist richtig. Ich habe einen YouTube-Kanal, kann man eingeben, Mark Steiner Bitcoin, Podcasts, also heisst beide, dein Geld kann mehr. Sehr aktiv bin ich auf LinkedIn. Also die, die sich auch verlinken, gerne auf LinkedIn. Wenn wir dann dort schreiben. Das sind so die Plattformen.
Ja, super, danke vielmals. Reto, du darfst auch noch, wo man dich findet und auch dein Buch noch präsentieren in die Kamera, gell?
Ich habe es extra noch schnell mitgenommen, genau. Orientierung statt Manipulierung heisst das Buch, ist das ja rausgekommen. Ich habe es zusammengeschrieben mit dem Pascal Bächtiger. Er ist Professor für Finanzplanung an der Ost, an der Fachhochschule. Und wir haben dort eigentlich die besten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis zusammengefasst, aus über 150 Büchern, Studien und Erhebungen, wo man herausfinden kann, was kann man aus beiden Seiten eben zielführend selber davon nutzen tragen. Und das ist erstmalig jetzt im deutschsprachigen Raum so passiert. Das ist aber nicht meine Hauptaktivität, das ist einfach unter vielen. Mich findet man auch unter LinkedIn, das ist die Business-Plattform, die ich jedem würde empfehlen. Dort sind auch meine Kontaktangaben drauf. Wie gesagt, ich bin auch so, dass ich physisch berate, aber auch online beraten. Leute, die weiter weg sind oder aus anderen Gründen nicht wollen, zusammentreffen, da kann man heute sehr viel auch online machen. Und insofern, Finanzplanung ist Lebensplanung. Und darum, ich denke, das ist immer gut. Ich sage, wie im Sport, oder? Wenn du vorwärts kommen willst, brauchst du einen Coach. Und wenn du in der Finanzplanung vorwärts kommen willst, brauchst du auch einen Coach.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Wegen dem nennen sich immer mehr Leute Finanzcoach, was dafür und dawider hat, sage ich jetzt einmal, oder?
Aber, das Thema für den nächsten Podcast.
Genau, nein, ich meine, ich bin ja auch auf dieser Schiene jetzt, weil ich einfach muss sagen, Finanzplanungen, so gerne wie ich es auch mache, sie hat einfach eine riesen Lücke, und das hast du auch angesprochen im Podcast. Du weißt nicht, wie es die Leute umsetzen. Ja. Und wenn du dann nach 3 Monaten so ein Telefon bekommst nach der Präsentation von der Finanzplanung, wo der Banker völlig etwas anderes mit den Kunden abmacht, als sie bei dir in der Planung gehört haben, das war so der Moment, was mir abgelöst hat. Haben das jetzt einigermaßen elegant gelöst, indem du bei mir als Unterstützung zum Finanzplan noch einen Online-Kurs dazu hast, wo du immer wieder nachschauen kannst, was haben wir überhaupt besprochen. Genau. Ja, ich muss ja nicht sagen, wo ihr mich findet, weil ihr hört ja bereits zu. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Ist länger gegangen, aber das habe ich eigentlich auch gehofft, wenn ich schon mal zwei Koryphäen aus der Branche in unterschiedlichen Nischen habe. Meine Bitte an euch ist wirklich, wenn euch die Episode gefallen hat, schickt es an zwei Kollegen, die den Finanzfabio noch nicht kennen. Also, hast du Kollegen, die den Finanzfabio nicht kennen? Gibt es das noch? Nein, wünsche euch einen ganz schönen Tag. Bis bald.